Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin ich, der liebe Justin Hombach und der
Fabian Hartzack. Servus Justin, servus alle Zuhörer.
Servus Fabian, hallo alle Zuhörer. Mit wieder auch dabei versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Als Gast ist unser lieber, guter Freund Nico Schliemann. Hallo Nico.
Hey Nico. Guten Morgen.
Guten Morgen. Wir haben hier 10 Uhr in der Früh und wir haben uns heute versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, um nochmal über das Thema Pädagogik zu reden, das Thema Lehrer zu reden und auch so ein bisschen, was macht eigentlich aus unserer Erfahrung, aus unserer Ansicht heraus einen guten Lehrer aus? Was macht eine gute Pädagogik aus? Werden eventuell hier und da vielleicht ein bisschen in die Diskussion reingehen, weil da es da auch verschiedene Konzepte, verschiedene Vorstellungen von gibt. Wir werden sehen. Es wird eine spannende, interessante Folge mit verschiedenen Blickwinkeln und verschiedenen Erfahrungen, die wir euch hier heute teilen können. Aber erstmal kommt meine Frage an euch, die Frage, die der Lehrer immer seinen, in Anführungsstrichen, Schülern stellt. Habt ihr denn heute auch schon Gitarre geübt? Nico.
Also ich habe die Gitarre in der Hand, also geübt. Ich habe noch kalte Finger, also nein.
Oh, okay, Fabian, bei dir?
Ja, ich habe tatsächlich sogar schon Demo recorded. Ich bin seit 7 Uhr hier.
Oh, nice. Also
ich bin schon dran.
Schon fleißig.
Oh, oh, wow.
Fleißig. Das hört man doch gerne. Gut, wir gehen rein in die Materie. Und ich würde das ganz gerne erstmal starten mit vielleicht eigenen Erfahrungen von uns, die wir gesammelt haben, bezüglich, ich sag mal, negativer Erfahrungen, was vielleicht Pädagogik angeht oder was Lehrer angeht. Hauptsächlich jetzt im Gitarrenbereich. Vielleicht können wir auch später noch ein bisschen auf den allgemeinen Pädagogikbereich eingehen, aber ich würde ganz gerne erstmal so fragen, hey, gab es damals für euch Schlüsselmomente, wo ihr vielleicht bei einem Lehrer wart, oder auf einer Masterclass oder sonstiges, wo es darum ging, euch was beizubringen, wo ihr gemerkt habt, so möchte ich das meinen Schülern nicht beibringen. Dann fangen wir doch mal mit unserem Gast an, Nico.
Ich muss sagen, ich hatte mit meinem allerersten Gitarrenlehrer sehr gutes Glück. Grüße gehen raus an Max Meyer aus Singen. Ich habe mit 10 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen und ich hatte Unterricht, bis ich 16 war. Weil 16 bin ich dann an die Jazz- und Rockschule gegangen. Er war ein Typ, ich habe die ersten 2,5 Jahre, glaube ich, klassisch gelernt. Das heißt, ich habe erstmal richtig Notlesen gelernt, was ich im Nachhinein jetzt auch nicht bereue oder nicht als negativ darstellen würde. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mich relativ schnell gepackt habe, dass ich eigentlich immer geübt habe. Also ich war jetzt nicht faul oder so, ich habe gerne Gitarre geübt. Und dann kam irgendwann die E-Gitarre dazu und mein Vorteil war sicherlich, dass er ein Autodidakt war. Also er war kein klassisch ausgebildeter Gitarrist, also war jetzt nicht der typische Musikschullehrer, der aus der Klassik kommt, sondern war ein Typ, der E-Gitarre gespielt hat, der in Bands gespielt hat, der sich Songs selber drauf geschafft hat. Also wir reden über Anfang der 90er, wo Internetzugang rar gesät war, sage ich jetzt mal, ohne dass die Telefonleitung blockiert war und die Internet-Tabs alle irgendwie scheiße waren und falsch waren. Das heißt, ich war relativ schnell damit konfrontiert, dass er mir irgendwie so verschiebbare Powerchords gezeigt hat und dann stand für mich natürlich die Welt offen und ich habe mich dann zu Hause eingeschlossen und habe mich quasi durch die CD-Sammlung durchgearbeitet und habe versucht, Songs rauszuhören oder halt versucht rauszufinden, okay, wo gehen denn die Akkorde irgendwie hin? Also quasi den Grundton des Akkordes raushören und dann versucht, das irgendwie in dem Rahmen meiner Fähigkeiten nachzuspielen und es hat sich dann halt, also bei mir war es ganz, ganz viel Learning by Doing und selber raushören und selber Sachen rausfinden. Und er hat mit mir dann auch immer so ein bisschen Theoriekram dann noch, wenn es dann auf gewisse Themen zuging, hat er mir das irgendwie erklärt, was das ist. Also bei mir kam das theoretische Wissen immer nachher. Also es war halt cool, dass ich was spielen konnte und dann hinterher wusste, okay, das ist das und das. Das heißt, ich hatte immer gleich diese Connection zwischen dem, was mache ich da eigentlich und was ist es? Ja, also es war jetzt nicht dieses sture Lernen, du hast jetzt hier die Noten, du musst jetzt diese Tabs auswendig lernen, du musst jetzt die Noten nachspielen und hast keine Ahnung, was da passiert. Also das hat mir wahnsinnig geholfen. Und ich bin persönlich beim Unterrichten auch jemand, der immer versucht, dem Schüler irgendwie nahezubringen, was er denn da macht oder zu verstehen, was er da, was passiert da harmonisch, warum funktioniert was nicht, damit das, was er lernt oder übt, nicht nur ein reingeübter Fingersatz ist, sondern dann halt auch in anderen Situationen irgendwie einsetzbar wird. Also es ist ein langer Weg, weil mir geht es ums Verstehen von der ganzen Materie. Also mir geht es jetzt nicht rein darum, nur mechanische Abläufe zu lernen, damit ich nachher einen Song spielen kann und dann kann ich den Song spielen, aber keinen anderen, sondern mir geht es darum zu sagen, okay, das ist ein C-Dur-Akkord, ach guck mal, der ist ja hier auch. Also mir geht es um das Verknüpfen dieser ganzen Fähigkeiten. Das finde ich eine wichtige Fähigkeit von Lehrern oder im Unterricht, was ich sehr begrüßen würde, was meiner Ansicht nach zu wenig passiert.
Gab es da Momente jetzt zum Beispiel auch in der Hochschule, wo du dann warst, wo du sagen würdest, okay, da, wo es jetzt auch akademischer würde, da gab es dann Momente, wo es einfach nur darum ging, den Lernstoff in sich reinzuballern, aber es nicht wirklich darum ging, es zu verstehen? Oder war das da auf einem sehr ähnlichen Prinzip oder ähnlichen Level?
Nee, es ging während dem Studium schon auch darum, die Sachen wirklich zu verstehen. Und wie gesagt, wenn du Drop-Two-Voicings übst auf der Gitarre zum Beispiel, dann ist das natürlich eine rein Fingerfertigkeit, die Shapes irgendwie zu lernen. Aber du lernst natürlich auch, warum heißt das Ding Drop-Two-Voicing, wie wird es konstruiert, wie entsteht's? Also es ist schon immer mit Verstehen der Materie irgendwie zusammen. Weil sonst macht es sehr wenig Sinn. Wie gesagt, ich nenne es immer gern kaltes Wissen. Wenn du was lernst und nicht weißt, was es ist, dann hast du es auch nicht anwendbar. Und dann hast du was gelernt und kannst es spielen, hast es aber nur in dieser Situation anwendbar und sonst nicht.
Ja, ja. Das ist Drop-Two-Voicings, ist ein gutes Beispiel, auf das ich später vielleicht auch nochmal zurückgreifen werde. Fabian, wie sieht es bei dir aus? Gab es bei dir irgendwelche Schreckmomente? Nico hat ja direkt mit dem Positiven angefangen.
Also ich muss sagen, Schreckmomente hatte ich eigentlich auch nicht. Ich habe damals auch an so einer städtischen Musikschule angefangen, hatte dann einen Einzellehrer. Und der war eigentlich immer echt offen und cool, auch wenn er natürlich, so wie es an den meisten städtischen Musikschulen war, hat ein Werk gehabt, die Andreas Scheinhütte, Schule der Rockgitarre, ne, der Klassiker, hat halt darauf geachtet, dass ich meine Noten lerne. Aber was er halt auch gemacht hat, er hat mich auch individuell ganz gut gefördert, weil er hat mich gefragt, was magst du gerne, was hörst du gerne, und hat dann halt immer versucht, wenn ich gesagt habe, ja hier, ich höre mir jetzt gerade Guns N' Roses an und möchte gerne hier das Intro lernen oder den Song. Dann hat er sich hingesetzt mit mir zusammen und hat dann auch geguckt, okay, so und so wird's gespielt und schau doch mal und achte drauf, der Slash stimmt einen Halbton runter, ne, und so weiter und so fort. Solche Sachen hat er mir dann erklärt. Und er ist halt schon auf mich eingegangen. Das fand ich halt richtig gut, weil ich von damaligen Freunden halt wusste, die waren an anderen Musikschulen, hatten andere Lehrer, die sind dann halt stur nach Lehrwerk gegangen, okay, hier haben wir das Buch, das ist Übung 1, üb die bis zum nächsten Mal und fertig aus, Mickey Maus, ne? Da ist da nicht so viel gewesen. Also ich persönlich hatte keine negativen Erfahrungen gemacht bis dato.
Ne? Ach krass, gut. Ach krass. Ich hatte tatsächlich in der Uni so ein paar negative Erfahrungen, die mir die Augen geöffnet haben und mir gezeigt haben, okay, so möchte ich nicht unterrichten. Und das eine knüpft auch schon dann ganz gut an das an, was Fabian gerade gesagt hatte. Ich hatte einen Dozenten, den ich nach einem halben Semester auch schon wieder, ich sag mal, abgewählt oder mich dafür entschieden habe, doch einen anderen Dozenten zu gehen. Und da ging es genau um das Thema, was du gerade gesagt hast, Fabian, nämlich so ein bisschen einem aufzwingen zu wollen, was man lernen soll. Und da ging es dort hauptsächlich um Fingerstyle, um so mehr den klassischen Bereich, mit der Begründung, das bräuchte man, um später im Theater spielen zu können, weil das wäre die einzige Möglichkeit, als Musiker Geld zu machen, wenn man im Theater spielt, was ein wenig absurd ist. Und das dachte ich mir damals mit Mitte 20 auch schon, Moment, da gibt es bestimmt auch noch mehr. Und das sind bestimmt Skills gewesen, die mir bestimmt auf eine gewisse Art und Weise was gebracht hätten. Irgendwann, klar, definitiv. Aber zu dem Zeitpunkt war das absolut gar nicht das, wo ich Punkt A für mich selber gemerkt habe, okay, das bringt mich jetzt handwerklich weiter in die Richtung, in die ich mich entwickeln möchte. Und das gefällt mir musikalisch halt auch absolut gar nicht. Was selbst jemand, der da schon Mitte 20 war und am Ende von dem Studium sogar war, da sehr wenig motiviert hat, die Sachen zu üben, die er mit mir durchgehen wollte. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da können wir direkt mal drüber reden, über das Eingehen oder drauf eingehen des Geschmacks des Schülers, den man vor sich hat. Jetzt haben wir alle ja schon relativ viel und lange Erfahrung im Unterrichten. Manche mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Zeit gehabt zum Unterrichten. Das fluktuiert ja auch immer mal wieder. Aber wie war das denn bei euch? Habt ihr schon immer mal auch Schüler gehabt, wo ihr gemerkt habt, okay, nee, ich muss dem jetzt mal andere Musik zeigen? Oder ist es auch für euch sehr wichtig, sehr auf den Musikgeschmack des Schülers einzugehen? Nico?
Naja, wenn du die Chance hast, den Schüler direkt bei seinem Musikgeschmack zu cashen, dann ist es natürlich groß, weil er sich dann automatisch selbst dafür interessiert. Oder wenn du gar nicht aktiv nachfragen musst und der Schüler sagt, hey, ich würde gern das lernen, dann kannst du dir ja auch, wenn du weißt, also du hast ja immer so einen groben Überblick, was dein Schüler schon kann und was er nicht kann, woran gearbeitet werden sollte. Du kannst ja dann auch sagen, hey, das ist cool, das können wir gerne machen. Aber wenn du das spielen willst, musst du vorher vielleicht das und das üben, damit du es umsetzen kannst. Also musst halt immer irgendwie gucken, dass du so grob den Fahrplan hinkriegst, wie du den Schüler dann da an die Situation ranführen kannst. Weil wenn jetzt jemand von Anfang an kommt und sagt, hey, ich würde gern Heavy-Zeug spielen, ich nehme jetzt das explizit als Beispiel, weil das bei den Youngsters irgendwie, bei den Jungs sehr häufig ist, und es technisch dann doch sehr schnell gut anspruchsvoll wird, wo ich sage so, hey, wenn du kein gescheites Alternate-Picking, wenn du keine gescheite rechte Hand hast, wenn du nicht gut abdämpfen kannst, wenn du nicht mit der linken Hand gucken kannst, dass du alle anderen Seiten ruhig kriegst, dann wirst du da nicht weit kommen oder du wirst keinen Spaß dran haben. Weil es halt alles irgendwie shabby klingt, wenn es nicht aufgeräumt ist. Also finde ich schon wichtig irgendwie. Also klar gibt es die Möglichkeit und ich habe bei manchen Schülern dann auch irgendwie so einen Deal gefunden, wo ich gesagt habe, hey komm, lass uns an deinem Song weiterarbeiten, aber ich zeig dir auch mal was, das könnte dich auch interessieren. Weil ich ja dann doch auch irgendwie meistens noch genug Zeug kennt, was irgendwie in eine ähnliche Richtung kennt, was die vielleicht auch gar nicht kennen, was sie vielleicht auch cool finden.
Ja, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, den Schüler da abzuholen, wo er ist, was er gerne machen möchte und dann vielleicht auch einfach sagen, hör mal, was haben denn deine Vorbilder früher für Musik gehört? Lass uns da doch mal schauen. Vielleicht gibt es da Sachen, die erstmal ein bisschen simpler sind und so langsam da hinarbeiten halt. Ne? Ich glaube, das macht am meisten Sinn.
Der Punkt, also mit dem Reverse Engineering, das kam bei mir viel, viel später. Das kam erst Jahre nach dem Studium, wo ich irgendwann angefangen habe. Also klar, ich war schon immer so ein bisschen Hendrix-Fan, auch weil ich wusste, dass das alles, was mich beeinflusst hatte von Hendrix, also ob du Luke nimmst, ob du Landau nimmst, ob du Timmons nimmst, es ist egal wen, die sind alle von Hendrix beeinflusst. Also war es für mich irgendwann klar, ich muss mir das eigentlich mal reinfahren. Aber bei mir ging es dann so die letzten 6, 7, 8 Jahre, war es so, dass ich mich mal hingehockt habe, habe mal geguckt, hey, ich habe mir mal die ganzen Led Zeppelin-Sachen durchgehört, habe mir mal die ganzen Deep Purple-Sachen durchgehört, also wirklich so in den Classic-Rock-Bereich reingeschnuppert, den ich als klassisches 80er-Kind immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt habe. Ja, aber im Nachhinein muss ich sagen, ja klar, geil, ich weiß, wo die Sachen herkommen, ich weiß, warum die Sachen so gespielt werden, wie sie gespielt werden und macht schon Sinn, aber ich glaube, das ist ein Interesse, das kommt erst später.
Ja, es ist aber, ich finde es auch immer sehr, sehr spannend, sowas ranzugehen, weil es ja auch so ein bisschen was Archäologisches hatte oder hat. Ich finde das auch immer, man fühlt sich dann auch so ein bisschen wie der Wissenschaftler, der nachforscht, okay, was hat er vorher gehört, woher kommt die Einflüsse, das kenne ich da und daher und da und daher. Ja, das war auch etwas, was mich auch immer früher sehr stark interessiert hat. Und es öffnet natürlich auch dann dem Schüler die Möglichkeit, sich in nochmal eine andere Richtung auch weiterzuentwickeln und weiterzubilden, weil ja natürlich der Einfluss, woher, ich sag mal, die Heroes herkommen, vielleicht auch nochmal eine andere Musikrichtung ist. So Metallica, früher viel Punk gehört. So bin ich damals auf Punk gekommen und so Geschichten aus den 70er-Jahre-Punk. Solche Geschichten, wo man erstmal gar nicht mit rechnet. So. Und das eröffnet dann ja auch nochmal neue Dimensionen, neue Türen. Finde ich auch sehr, sehr angenehm, mit Schülern zusammen an was zu arbeiten, was sie mögen. Auch in meinem Bereich, wo ich jetzt doch viel Technik mehr unterrichte und weniger, ich sag mal in Anführungsstrichen, das Musikalische, auch wenn das natürlich irgendwo Hand in Hand geht. Aber da mache ich das natürlich auch immer ganz gerne anhand von, ich sag mal, den Soli oder Solos, die Schüler auch gerne mal irgendwie lernen möchten, wo die auch sagen, okay, ich frage dir dann immer, welches Solo würdest du ganz gerne mal lernen, welches Solo hat dich immer mal schon inspiriert. Aber wie geht dir denn dann vor, wenn jetzt zum Beispiel, ich meine, ein bisschen hat es Nico schon geantwortet, wenn jetzt der Schüler ein Solo aufbringt, was noch weit über seinem Level ist, versucht ihr dann eher, ich sag mal, abzuspecken ein Solo und zu gucken, okay, wie kann man dieses Solo jetzt lernen, aber vielleicht mit einem etwas einfachen Lauf oder mit etwas einfachen Möglichkeiten, oder versucht ihr in Form von anderen Soli, die in die ähnliche Richtung sind, einen Schüler dahin zu bringen oder auch was Eigenes wie Etüden oder so zu schreiben, die den Schüler dafür vorbereiten, so ein Solo irgendwann zu lernen. Wie ist das bei dir, Fabian?
Also ich versuche immer darauf zu achten, also für mich das Allerwichtigste ist die Rhythmik. Und ich kenne so viele Schüler, die dann ankommen, ja, ich möchte gern das und das Solo lernen. Ja, hast du denn den Song schon gespielt? Nein. Ja, warum denn nicht? Ja, ich möchte das Solo lernen. Das sind so typische Argumente. Und dann frage ich mich, okay, lass uns doch erstmal den Song spielen. Und da merkt man schon, oh, okay, hier gibt's aber richtig Probleme vielleicht. Ne? Und dann sollte man vielleicht erstmal an diesen Sachen arbeiten. Und dann halt, natürlich kann man sich das Solo mal angucken. Und je nachdem, wie es strukturiert ist, ob es jetzt eher so lickbasierend ist oder ob es rhythmisch halt ein bisschen schwieriger ist und da dann halt aus den einzelnen Takten oder Elementen oder Phrasen vielleicht eine Übung schaffen, die dann auf lange Sicht vielleicht irgendwann dahin führt. Ne? Wenn es um Soli nachspielen geht, bin ich da sehr, 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 sehr streng auch, weil ich achte wirklich darauf, möglichst nah ans Original ranzukommen, nicht nur so ungefähr, sondern es muss wirklich on point sein. Und nicht um den Schüler zu demotivieren, sondern einfach nur zu zeigen, wie viele Facetten wichtig sind, um überhaupt erstmal dieses Solo dann spielen zu können. Ne? Anstatt nur einfach hier 12, 15, 17, sage ich jetzt mal, einfach nur die Tablatur runterzuspielen, aber eigentlich die eigentliche Message von dem Solo überhaupt nicht rüberzubringen. Ne?
Sehe ich ähnlich. Also ich würde, ich fahre da ein bisschen einen anderen Fahrplan, also je nachdem, wie die technischen Fähigkeiten des Schülers sind. Also wenn ein Schüler ein Solo nachspielen will, dann versuche ich auch möglichst nah ans Original ranzukommen, zumindest bei den wichtigen Parts. Also ich will jetzt nicht irgendwie Final Countdown oder so nehmen, weil das einfach schon von Anfang an hochtechnisch defizil ist. Wenn du das Prinzip hinten dran nicht verstanden hast, dann wirst du das Ding nicht nageln können. Aber nimm sowas wie Whitesnake, Here I Go Again. Das ist ein großes melodisches Solo mit einem schnellen Lauf am Schluss. Wo ich sagen muss, wenn der Schüler mir jetzt nicht gut genug ist, um den schnellen Lauf am Schluss zu spielen, dann sage ich, hey, überleg dir einen Fahrplan, du musst von dem Ton, da geht's los, du musst da hinkommen. Versuch erstmal, wenn du das Ding nicht rausgehört kriegst selber, dann ist es vielleicht erstmal gar nicht so wichtig zu wissen, was da jetzt exakt passiert, sondern nur das Konzept des Laufes verstanden zu haben. Das geht hier los, du willst dahin. Und dann versuch eine Lösung für dich zu finden, die du eventuell mit der Band oder auf der Bühne live umgesetzt kriegst, selbst wenn es ein bisschen langsamer ist, also wenn der Lauf dann nicht irgendwie in Sechstolen ist, sondern in Sechzehnteln oder in Triolen, einfach nur einen Fahrplan zu haben, wie komme ich von A nach B, um das Prinzip des Solos umzusetzen und verstanden zu haben, ohne jetzt Note für Note daran zu gehen. Und wenn ein Schüler besser ist, dann kann ich dem natürlich den Lauf zeigen, raushören, kann sagen, okay, pass auf, wenn du Alternate Picking mäßig nicht gut bist, dann versuch's mit Economy, also dass du sagst, du hast für eine Situation unterschiedliche Möglichkeiten, um ans Ziel zu kommen, wenn die Technik nicht deiner natürlichen Technik, sage ich jetzt mal, entspricht. Also wenn du
jetzt kommt schon der Justin.
Ja, ich weiß. Nein, ich weiß, wo du hin willst. Ich bin auch ein Fan davon. Ich bin ein Fan davon, gute fundierte Techniken in allen möglichen Bereichen zu haben, weil das ist das, was dir nachher beim Spielen den Rücken frei hält. Das ist Laufen lernen, bevor du anfängst, also bevor du dich um musikalischen Inhalt kümmern kannst, musst du lernen, dass dich die Mechanik nicht davon abhält. Ja, und ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil ich oft gegen diese Mauer gelaufen bin und meine Technik nicht auf dem Level ist, dass ich alles sofort, ohne es mir reinzuüben, fehlerfrei spielen
kann. Ja, same here.
Und ich habe aber einfach gelernt, dass ich manche Sachen, also wenn irgendwas im Original Economy Picking ist, dann weiß ich, ich werde es wahrscheinlich damit nicht spielen können, weil das einfach nicht mein Naturell ist. Ich könnte es mir irgendwie reinprügeln, es wird sich aber wahrscheinlich nie gut anfühlen. Das heißt, ich habe irgendwie gelernt, manche Sachen entweder mit Hybrid Picking oder mit Legato oder mit einer Mischung aus Legato und Alternate Picking oder nur mit Alternate Picking zu spielen, damit es mehr meinem Naturell oder meinem Bewegungshabitus, sage ich jetzt mal, entgegenkommt. Ja. Soll nicht heißen, dass es nicht wichtig ist zu wissen, wie das Ding im Original gespielt wurde. Aber wenn es für dich eine Lösung gibt, wie es auf der Bühne in 90% der Fälle gut geht, dann mach es so.
Ja, also genau, die Frage ist halt auch, wie sagen, schnell brauchst du es. Ne? Wenn du sagst, richtig, ich habe nächste Woche den Gegner, dann kannst du nicht
Genau. Also dieselbe Situation, genau, es kommt auf die Situation drauf an, wo der Schüler jetzt gerade ist. Und ich hatte letztens auch die Situation mit einem Schüler, der auch hier fleißiger letzter Gitarrenzuhörer ist, liebe Grüße raus, Thorsten. Der muss Beat It lernen für seine Coverband, wo er jetzt in ein paar Wochen halt dieses Solo spielen soll. Und da sind wir auch hingegangen, haben geguckt, okay, wie können wir die Tapping-Parts eben so abspecken oder so, ich sag mal, umdefinieren, dass sie seinem natürlichen Spielstil, sag ich mal, passen, aber dennoch die Läufe so darstellen, wie sie gedacht ist. Weil da habe ich ja auch mal ein YouTube-Video drüber gemacht. Das ist ja auch die Frage, was war die Intention hinter einem gewissen Lick und ist die Ausführung von so einem Lick? Und das können ja zwei verschiedene Ebenen sein. Bestes Beispiel ist dafür Ingvi, der einen geilen Lauf spielt. Und dann wird das transkribiert mit Quintolen und Septolen. Aber es war halt nie eine gedachte Quintole oder Septole, sondern halt eine Sechzehntel-Triole, die halt ein bisschen mal laid back oder ein bisschen schneller war. Und das muss man halt verstehen und gucken, okay, was ist die Intention hinter so einem Blick? Und dann selber das Gefühl reinbekommen, wie kann ich da ein bisschen laid back oder ein bisschen pushen sein?
Ja, und bei Beat It hast du ja das Extrembeispiel gefunden. Weil es ist ja kein Solo, wo jetzt irgendwie technisch wahnsinnig komplizierte Sachen drin sind. Aber das Eddie ist halt einfach von dem, wie er spielt und was er spielt, wie er phrasiert, einfach so unberechenbar. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die einzige, die dieses Solo live genagelt hat bei Michael Jackson, war Jennifer Batten. Selbst Eddie hat es mit Michael, glaube ich, live gespielt und hat das Ding nicht nageln können.
Weil es ja auch nie am Stück ja so eingespielt wurde, ne?
Erstens mal das, aber genau. Es ist halt einfach so ein Ding, wo du sagst, okay, es ist jetzt, es sind ja keine klaren wirklich Läufe drin, wo du sagst, okay, das geht hier auf die 60, also es sind keine klaren rhythmischen Informationen, also wir haben hier irgendwie
sehr flowy.
Lauter so ein Kram, der sich auch, wenn du es aufschreiben wolltest, nicht gescheit notieren lässt, weil es einfach so, also es float halt durch die Gegend, genau wie irgendwie, wo du sagst, irgendwie denkt sicherlich nicht in Quintolen, wenn er was Schnelles spielt, der wird halt schneller und langsamer, dass er hinterher da rauskommt, wo er hin will. So, und der pusht dann oder bremst ab, wenn er merkt, der ist ein bisschen zu vorne oder hinten, also das ist ja, Eric Johnson macht das Gleiche. Ja. Weißt du, und das ist ja dieses Ding und bietet es halt einfach, wo du weißt, okay, du fängst an mit irgendwie ein paar Tapped Harmonics, dann geht's hoch, wird ein bisschen Legato-Zeugs, dann irgendwann kommt der Tapping-Part rein, den sollte man irgendwie halbwegs auf der Kante haben und dann kommt der schnelle Tremolo-Picklauf und das ist ja das Konzept des Solos. Aber ich spiele das auch jedes Mal irgendwie anders. Also und das Solo ist so ein kleiner Nightmare, auch wenn es nur kurz ist.
Ja.
Weil es einfach so viele Fallstricke drin hat. Also das ist, wie gesagt, ein sehr gutes Beispiel, was ich finde, ein Solo, was eigentlich technisch nicht unschaffbar ist, aber was einfach von der Phrasierung her so schwierig ist.
Ist ja auch eine Technik, dass, ne? Wenn du es so willst.
Ja, ja, voll. Mhm. Ich meine, das ist genau wie, nimm das Solo von Jump.
Ja.
Ich finde es auch echt schwer zum Nachspielen, weil es halt einfach, weil Eddie halt einfach so quer durch die Gegend da drüber fließt irgendwie und das so laufen lässt. Und da sind so viele Sachen drin, die meiner Spieltechnik gar nicht entsprechen. Und ich finde es so schwer, solche Licks irgendwie nachzuspielen. Oder 1:1, weil da denke ich mir dann auch immer, okay, guck, dass das Konzept irgendwie stimmt. Ja, es muss nicht. Dann reicht es auch, wenn die Noten 80% richtig sind.
Ja, absolut. Ja, ja. Wenn jetzt aber die Situation haben eben, okay, der Schüler hat jetzt keinen Auftritt, sondern, oder ich spiele jetzt nicht aktiv auch in der Band, sondern hat halt Zeit. Zeit und Lust, ein Solo, nimm mal ein anderes Solo mal ganz intensiv zu lernen. Und jetzt da ist ein Lick drin, das wird mit Alternate Picking gespielt, aber er ist mehr der Hammer-on-Pull-off-Legato-Linke-Hand-Typ. Dann, wenn die Zeit da ist, dann gehe ich zum Beispiel hin und sage, okay, lass uns gucken, dass wir da dein Alternate Picking auf ein Level bringen, dass du es damit auch spielen kannst, weil du hast die Zeit, du hast vielleicht die Motivation, die Möglichkeiten. Das ist ja auch nichts im Unmöglichen. Also es ist ja alles auch irgendwie lernbar. So, natürlich gibt es auch Passagen, wo ich, wenn ich was lernen muss, auch eher dann dazu neige, eine gewisse eigene Technik zu nehmen. Aber wir sind ja alle, da würde ich uns alle drei so einschließen, auf einem Level, wo wir halt eben einschätzen können, okay, das wäre jetzt eigentlich Economy-Picking. Dann würde das doch so und so und so gehen. Jetzt für den Moment, weil ich es halt spielen muss, covern muss, wie auch immer, entscheide ich mich für was anderes. Aber wir kennen die anderen Techniken, wir haben da die Erfahrung drin. Und dass man diesen Erfahrungsschatz dem Schüler auch erstmal irgendwo mitgibt.
Total ist. Ich finde es auch wichtig, wenn es gerade ums Thema Technik üben geht, weil viel ist ja, wenn es um schnelle Sachen geht, viel ist ja sequenzbasiert. Das heißt, also ich finde es wichtig, Schülern, also auch wenn es doof ist und wenn es langweilig ist und man so Sachen wie Vierergruppen, Tonleitern in Terzen üben, halt so die typischen Geläufigkeiten, dass du einfach Sequenzen drauf hast und dass du sagst, okay, pass auf, jetzt nimm dieses Konzept und spielst, wir üben das jetzt in vier Varianten. Du machst es einmal wirklich Alternate, dann machst du es Legato, dann machst du es mit Hybrid Picking und dann machst du es mit einer Kombination aus Hammer und so Pull-Offs, wo du zum Beispiel dann einfach, wenn du kein guter Alternate Picker bist, immer die blöden Seitenübergänge skippst und irgendwie kaschierst mit einem Pull-Off, den du vor dem Seitenwechsel machst zum Beispiel. Also so auch die irgendwie Eric Johnson-Variante, wenn es abwärts geht zum Beispiel. Also, dass man halt dem Schüler irgendwie zeigen kann, okay, wo könnte denn die Reise, oder wie kann ich mit einer Situation umgehen, wenn ich weiß, okay, das ist irgendwie so und so gespielt, weil XY Alternate Picker ist, aber wie kann ich das für mich spielbar machen? Also einfach so die Wege aufzeigen, was für Möglichkeiten habe ich denn noch, auch vielleicht um sein eigenes Spiel zu definieren?
Ich würde es eher so sehen, von dem Aspekt heraus, um zu zeigen, was gibt es für klangliche Unterschiede, je nachdem, welche Technik man unbedingt benutzt, weil es hat ja einen tonalen Unterschied. Bei mir wäre es zum Beispiel wichtig, einem Schüler halt auch da zu zeigen, hey, du kannst die Technik auch auf so ein Level aufbauen, dass die Entscheidung, die du triffst, in dem Moment, wie du was spielst, in welcher Technik eine musikalische Entscheidung ist, nämlich zu sagen, okay, ich mach's jetzt mit Economy Picking oder mit Hammer und Pull-Offs, weil es einfach einen anderen Klang ergibt, als eine Entscheidung heraus von wegen, ah, ich kann das mit der Technik nicht spielen, deswegen muss ich die andere Technik nehmen, was ich immer eine sehr traurige Limitierung zum Beispiel finde. Dass man halt da sagt, okay, ich muss eine Technik nehmen, weil ich es nicht anders spielen kann, obwohl mir der Klang zum Beispiel gar nicht gefällt. So. Obwohl ich es ganz gerne lieber Alternate gepickt hätte, weil ich den Klang sehr mag oder sonstige Sachen.
Ja,
so.
Ja, das ist, da hast du völlig recht. Also ich meine, die klangliche Entscheidung sollte natürlich im Optimalfall der entscheidende Faktor sein, dass du dein Werkzeug so weit im Griff hast, dass du sagen kannst, ich treffe die Entscheidung, weil ich möchte, dass was auf eine gewisse Art klingt oder phrasiert wird. Aber wir wissen, glaube ich, alle, dass das nicht, gerade auf der Bühne, nicht immer der Fall ist. Also ich weiß, je nachdem, wie weit der Gig fortgeschritten ist, wenn ich mich jetzt schon irgendwie verausgabt habe oder so, dass ich manchmal echt aufpassen muss bei langen Alternate-Picking-Sachen, dass meine Hand nicht müde wird. Und dann kompensiere ich auch. Also, aber das ist ein reiner Schutzmechanismus, dass ich mir meine Hände nicht kaputt mache.
Aber bist du da nicht mal rangegangen? Hast du überlegt, okay, woran könnte das liegen, dass da die Ausdauer dann so, ich sag mal, so niedrig da ist, dass du dann so einen Lauf nicht mehr oder so einen Picking-Run nicht mehr richtig hinbekommst und daran so ein
bisschen zu arbeiten? Ich glaube, ich weiß genau, wo mein Problem dran liegt und ich krieg's nicht abgeschaut. Bei mir ist es halt einfach dieses Adrenalin, wenn ich auf der Bühne stehe, dann tendiere ich dazu, einfach mit zu viel Kraft zu arbeiten. Also ich bin jemand, der hier zu Hause sehr darauf achtet, irgendwie relativ ökonomisch mit meiner Energie, gerade was die rechte Hand angeht, irgendwie umzugehen. Auf der Bühne ist es aber, ich komme oft mit dem hier angeschrappten Daumen von der Bühne runter irgendwie und
Ja, okay, das ist natürlich ein Punkt, der ist schwierig zu kontrollieren.
Und es ist nicht, es ist ja jetzt nicht mal unbedingt Solospiel, es ist bei mir wirklich Rhythmus-Gitarren-Zeugs. Wenn ich will, dass es ordentlich klingt, dann dresche ich halt auch rein.
Das mache ich aber auch.
Ganz ehrlich,
das mache ich auch.
Ja, ich bin auch. Du brauchst ja, um einen Ton zu bekommen, brauchst du ja auch eine gewisse Power ja auch in der rechten Hand. So, ich finde zum Beispiel, dass die rechte Hand immer auch ein bisschen mehr Power benötigt als jetzt die linke Hand. Beziehungsweise da bin ich auch gerade viel am Ändern in meinem Spiel, dass die linke Hand mal deutlich entspannt ist. Ich gucke die ganze Zeit immer schon auf Nico, wenn er hier so spielt, hat eine schöne linke Hand, die gefällt mir. So hätte ich gerne auch meine linke Hand. aber das ist doch ein ganz guter Übergang zu einem Punkt, den ich immer ganz interessant finde zu diskutieren. Und zwar die Situation, ein Schüler kommt an mit einer gewissen Technik, aber die ist, ich sag mal, von der Posture, also von der Haltung oder von der Art und Weise, wie er diese Technik aufs Instrument überträgt, sehr anders als das, was man sonst normalerweise machen würde. Ihr bestes Beispiel ist Plektrum mit Zeigefinger und Mittelfinger halten und solche Geschichten oder ganz, ganz komische Sachen, die man sich vielleicht angeeignet hat, weil man Autodidakt eine lange Zeit war. So wie hatte ich ja früher auch, kennen wir ja alle auch so ein bisschen. Wie geht ihr damit um, Nico? Wie gehst du mit sowas um, wenn jetzt jemand ankommt und eine ganz andere Haltung hat?
Ich spreche es auf jeden Fall an. Also ich bin niemand, der versucht, jemandem eine Technik auszureden, wenn ich merke, es funktioniert für denjenigen gut. Weil wie gesagt, du kennst sicherlich auch Leute, die mit drei Fingern unfassbares Zeug spielen oder auch die Leute, die mehr so aus dem Neo-Soul, also die Pick-Haltung so andersrum gedreht haben. Mhm. Also wenn das Pick quasi rückwärts zur Seite schaut, ist auch was ich gar nicht kann. Aber wenn jemand damit klarkommt und jemand damit spielen kann, ich spreche es an und sage, hey, ich würde dir aus folgenden Gründen dazu raten, es vielleicht zu ändern und es mal auszuprobieren. Vielleicht hält dich das sogar, wie du spielst, von der einen oder anderen Sache zurück. Aber ich bin da echt vorsichtig. Also ich glaube, das ist das Hauptproblem, was wir mit der E-Gitarre haben, um jetzt mal einen ganz großen Rundumschlag zu machen, ist ja, dass das Instrument ja jetzt, lass es jetzt mal 100 Jahre alt sein, 1920er, Ende der 20er, irgendwann kamen so die ersten E-Gitarren, oder du nimmst einfach die populäre Spiele, also mit Blues angefangen, also da, wo jetzt das Ding von der Klassik weggegangen ist, Robert Johnson, wirklich Autodidakten, die angefangen haben, Gitarre zu spielen, ihre eigenen Wege zu finden. Wir haben ja im Gegensatz zu allen klassischen Instrumenten auf der E-Gitarre gar keine Schule, in Anführungszeichen, und gar keine Literatur, die uns sagt, wie die klassische Gitarre zum Beispiel, du musst das und das und das. Wir haben keinen Fernando Soa, wir haben keinen, egal was es ist. Ja. Es gibt nicht die Gitarrenschule, die dir auf der E-Gitarre sagt, du musst das und das und das und das machen.
Leider.
Leider. Aber es liegt halt auch daran, dass so viele Künstler und Gitarristen groß geworden sind, die Autodidakten waren, die ihre eigenen Spielweisen haben. Lass es Hendrix sein, lass es Van Halen sein, lass es Malmsteen sein, lass es egal wen sein, die so viele unterschiedliche Spielweisen, Techniken definiert haben, dass es einfach gar schwer ist, da zu sagen, hey, das ist richtig. Ich meine, nimm Wes Montgomery, der mit dem Daumen gespielt hat.
Exakt.
Ja, und es hat trotzdem verdammt nochmal scheiße gut funktioniert, ja.
Und er hat seinen eigenen Sound dadurch auch, ne?
Ja, und es ist nichts, was ich kann. Also ich kann keine Lines mit dem Daumen spielen, geht nicht. Ich finde Oktavspiel mit dem Daumen, okay, cool, geil, hat einen Sound. Aber ich finde das faszinierend. George Benson kann das ja auch ein Stückchen weit, ja. Wo ich sage, aber es ist nichts, was ich jetzt unterrichten würde, weil es ist halt aus einer autodidaktischen Situation entstanden. Es ist ein Ding, was man können kann. Oder nimm die Gypsy-Technik, wo alle Seitenwechsel mit einem Abschlag gespielt werden, auch wenn es rauf zu geht. Was ich für völlig unergonomisch halte, aber halt auf einer Akustikgitarre unfassbaren Punch bringt. Ja, ist was, was ich gar nicht kann und auch mir nicht anmaße, unterrichten zu würden. Aber ich finde so dieses, was sich doch rauskristallisiert hat, ist, dass das, ich glaube, die Picking-Haltung, die wir alle benutzen, so, ich will jetzt nicht sagen, der Standard ist, aber doch so das, was ein Großteil der Leute, die Gitarre spielen, einfach automatisch erstmal so machen, weil es ergonomisch irgendwie Sinn macht.
Ja, ja, ja. Also ich meine, alles ist total. Gibt ja da auch viel Forschung drin mittlerweile, wo gesagt wird, oder wo ich ja auch sehr, sehr viel rein investiert habe, um herauszufinden, okay, welche Muskeln werden wie aktiviert und wo ist es unnötig und wo ist es notwendig und so. Ich finde, das ist, was du gerade angesprochen hast, Nico, ist ein großes Problem in unserer Gitarrenpädagogik, dass wir so viele Einzelfälle haben, die dann dennoch, ich sag mal, einen guten Sound und eine gute Spielart und Weise rausbekommen haben, obwohl sie so eine merkwürdige Technik haben.
Pat Metheny zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Aber da muss man nämlich auch immer mal ein bisschen, also da muss man so ein paar Dinge, darf man da nicht vergessen. Stilistik zum einen. Pat Metheny spielt super geil. Pat Metheny wird niemals ein Paul Gilbert-Lick spielen können.
Aber was der Typ künstlerisch schon geleistet hat, also und wie gesagt, man muss jetzt eher sagen, also er kommt auch bei Abtempo-Sachen, kommt er sauber über die Sachen rüber und es klingt alles dementsprechend geil. Klar, er hat einen Jazz-Sound, aber delegitimiert ist seine Technik, die ich echt nicht angucken kann. Ich finde es super wack, wie der anschlägt. Ich finde es ganz furchtbar. Und er sagt ja selber von sich auch in Workshops, hey Leute, guckt mir bitte nicht auf die rechte Hand. Das ist einfach so. Aber sein Timing ist super, sein Ton ist super.
Darf ich auch noch was dazu sagen? Ich finde, man sollte aber auch immer schauen, dann bei dem Schüler, weil ich meine, wenn Probleme auftreten, dann sollte man die Sache vielleicht wirklich von Grund auf vielleicht auch mal komplett ändern. Mal wirklich sagen, okay, versuch mal diese Handhaltung. Wenn man aber merkt, der Schüler ist richtig gut und kommt mit allen Sachen zurecht, warum solltest du es ändern? Es sei denn, er hat vielleicht irgendwann Probleme.
Das bezweifle ich, dass es das gibt.
Ja, nimm mal so jemanden wie Pat Metheny. Ne? Er kann sich ja ausdrücken, wie er will. Darum geht's ja in erster Linie.
Ja. Wie gesagt, ich glaube, Pat Metheny hat auch seine Limitierungen. Nicht in seinem Genre, nicht in seinem Bereich. Wie gesagt, ob er das will oder nicht, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Pat Metheny, da muss man auch mal Technik und musikalisch mal voneinander trennen und halt eben nicht die Wertung auf das eine setzen oder auf das andere. Ich glaube, Pat Metheny, wie gesagt, hat in manchen Bereichen Limitierungen. Ich glaube, es gibt durchaus Techniken, die dir die Möglichkeit gibt, so zu spielen wie Pat Metheny vom Timing und vom Anschlag oder von der Phrasierung. Gibt es ja auch im Jazz genügend Beispiele, die dir aber auch die Möglichkeit geben, eben mit einem High-Verzehr-Sound zu spielen. So. Und dass es so eine universelle Technik gibt, die dir halt einfach hilft, in sämtlichen Stilistiken irgendwie, ich sag mal, eine selbe Art und Weise zu geben, dich frei entfalten zu können und frei ausdrücken können musikalisch. Ein großes Problem, das ist nämlich eine Sache, es hat für Pat Metheny geklappt und das klingt jetzt immer erstmal böse, aber ich glaube, Pat Metheny hatte einfach arschviel Glück, dass das mit der Technik für ihn geklappt hat. Und dieses Glück hat kaum einer von uns, dass wir irgendwie in der Lage sind, mit dieser Technik dann doch auch so spielen zu können wie Pat Metheny. Weil halt eben, woher es auch immer kommt, ob es vielleicht dann noch irgendwas Anatomisches bei ihm ist, dass er irgendwie dann noch in der Lage ist, das Handgelenk so zu bewegen, obwohl er ganz viel Druck eigentlich letzten Endes aufbaut auf seinen Zeigefinger und auf seinen Daumen und Mittelfinger, so wie Steve Morse ja auch und so weiter und so fort. Wobei Steve Morse hat sich ja auch viel kaputt gemacht, sagt er ja selber mit der Technik, die er benutzt hatte und so. Also deswegen bin ich da schon auch immer hinterher. Also ich sage auch immer meinen Schülern, wer zu mir kommt, und das wissen die meisten Schüler auch, der muss sich darauf gefasst machen, dass er seine Technik verändern wird. Aber auch, dass meine Erfolgsquote relativ hoch ist. Und das kann ich mit sehr viel Stolz behaupten, dass die meisten Schüler, die zu mir kommen, ein sehr gutes Erfolgserlebnis und sehr, 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 sehr sich weiterentwickeln, nachdem sie ihre Technik umgeändert haben und angepasst haben. Weil ich nämlich sehe, welche Probleme kommen könnten, ich habe es an mir selber auch gesehen, ich habe meine Technik bestimmt 6-7 Mal links und rechts umgeändert und bin da auch immer wieder dran dabei, die auch umzuverändern, auch wenn mir zum Beispiel jemand mich darauf hinweist, dass meine Technik nicht so ist, wie ich das ganz gerne sage. Lieber Nico. Nee, aber so, es ist ja auch richtig und wichtig und dadurch kann man sich ja auch eben erst weiterentwickeln. So, das waren ja auch die Punkte, wo ich dann anfing, meine Technik weiter zu entwickeln, weil mich Leute darauf hingewiesen haben, wo meine Probleme sein könnten oder wo ich auf Probleme zulaufen werde. Und da finde ich es halt schade, manchmal in der Gitarrenpädagogik, dass man da auch manchmal gerne gegen eine Wand rennt. Dass wenn man sagt, okay, hier, du willst diese 16-Triolen spielen, aber es wird immer unsauber sein mit der Technik, die du letzten Endes benutzt. Oder du machst dir sehr, sehr viel sehr schwer, wenn du weiterhin diese Technik benutzt, dass dann halt auf diese Gegenargumente kommen wie, ja, aber der Gitarrist macht das auch und so und so. Und dass dann halt erstmal man diskutieren muss darüber, was eben eventuell eine effizientere und bessere Technik für einen wäre. Und da genau ist der Punkt. Wir haben halt nicht diese Schule. Mhm. Wir haben halt nicht diese eine Schule, die halt alles von vornherein erklärt. Wir haben nicht diese Jahrhunderte an Erfahrung wie in der Pädagogik, wie bei anderen Instrumenten. Und wir haben halt eben diese extremen Einzelfälle, auf die sich wieder zurückbezogen wird. Und das finde ich manchmal echt anstrengend,
ja.
Leider.
Ja, gut, ich meine, das ist halt so der Batzen, der da hinterherhängt, irgendwie durch das ganze Autodidaktentum. Also ich will es jetzt auch nicht schlecht reden, weil wie gesagt, man muss auch hier, wie du sagst, klar, irgendwie so die künstlerische Variante und das spielerische.
Absolut, ich liebe ja dennoch auch Pat Metheny.
Ja, ja, und so. Ja, ja. Aber das Ding ist halt auch einfach, dass du sagen musst, okay, Pat Metheny war jetzt, glaube ich, auch jetzt nie in der Situation, dass er irgendwie Sideman war und irgendwie einen Bediener spielen musste und sagen, hey, du musst jetzt das können, du musst das können, du musst das können, sondern der hat ja immer seine eigene Musik geschrieben. Und wenn du eigene Musik schreibst, hast du natürlich die Freiheiten, das zu machen, was dir auch liegt.
Ja, absolut. Ja,
das
absolut.
Ist ein Riesenvorteil. Genau, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Genau, was mir jetzt, wo du sagst, wir haben ja diese Legacy, dass es einfach kein gescheites Regelwerk gibt, das uns vorgibt, hey, wie komme ich auf der E-Gitarre oder auf der Gitarre generell, wenn ich jetzt nicht Klassik spiele, also nicht klassische Fingerhaltung, also ich glaube, linke Hand ist ein bisschen vernachlässigbar, weil das ist doch sehr ähnlich, also es sind viele Sachen, die sich überschneiden mit der klassischen Gitarre. Und viele Sachen, die bei der klassischen Gitarre irgendwie, die man als Regel wahrnehmen kann. Und wenn du weißt, wenn du die mal kapiert hast, die funktionieren auf der E-Gitarre genauso, selbst wenn ich nicht ständig in der klassischen Position spiele. Aber gerade die rechte Hand ist einfach, für mich macht es zum komplett anderen Instrument.
Ja, absolut.
Allein die Tatsache, dass man mit dem Pick spielt und nicht
voll.
Das ist der größte Punkt. Und ich glaube, dass wir jetzt an dem Punkt sind, durch Leute wie Troy Grady, die das Ganze analytisch auseinandernehmen, dass jetzt langsam so ein bisschen Zug reinkommt, wo man weiß, okay, vielleicht konnte ich die Sachen früher nicht spielen, weil ich das und das nicht gemacht habe. Ich habe früher, das war zu dieser typischen Zeit, mich mit Paul Gilbert beschäftigt, ja. Und das Erste, was dann natürlich aufkommt, ist Inside Picking, Outside Picking. Mhm. Und ich struggle bis heute, wenn ich in 6 Tonen irgendwie Tonleitern über 6 Seiten spielen muss, aufwärts und abwärts.
Ist auch super schwer.
Ja, aber das ist, ich sage ja, das genauso. Ist so der Endgegner, wenn du 3 Noten pro Seite hast. Jede Seite wird mit einem anderen Beginn, anders beginnen, einen
Anschlag angefangen. Übe ich seit 4 Jahren jeden Tag.
Und das Ding ist halt einfach, dass du hast halt früher nur über Inside- und Outside-Picking geredet und hast dann versucht, das irgendwie mit Economy irgendwie zu sagen, ja, okay, dann habe ich alle String-Changes irgendwie mit einem Mini-Sweep, dann ist alles irgendwie cool, ist für mich timingmäßig nicht machbar, weil meine rechte Hand nicht möchte. Und du hast Outside-Picking-Sachen geübt bis zum geht nicht mehr, um den Scheiß irgendwie unter Finger zu kriegen. Und dann kommt Trady und sagt, hey, pass mal auf, das liegt nicht am Inside-Outside-Picking, es liegt an deinem
Slant.
Ja, genau.
X-Slant.
Genau, es liegt an deinem Pick-Slant. Ja? Also es liegt quasi an der Ebene, wie du deinen Pick über die Seiten führst.
Ja.
Weißt du, und als ich dann da saß und hab gedacht, so, um Gottes Willen, ja, und dann sitzt du quasi da und fängst
ja,
an.
Ja.
Und bereitest dir deinen Seitenübergang vor und denkst, ja, okay, krass, ich muss einfach jeden Seitenübergang, den ich habe, eine Note vorher vorbereitet haben, dann ist es scheißegal, ob ich Inside oder Outside spiele. Und das war für mich damals,
wie lange ist das? Ich glaube, für uns alle.
Er war der Erste, der diesen Begriff geprägt hat, und ich predige es das seitdem und zeige das allen Schülern, sag, hey, wenn du damit Probleme hast, daran liegt's.
Und er hat dir nur an der Oberfläche, finde ich, sogar auch nur gekratzt von dem, was da sich in den letzten 10 Jahren in der Gitarrenpädagogik ja noch entwickelt hat. Gerade so in den letzten 5 Jahren kam ja noch ganz viel mehr dazu, wo ich finde, wo Troy Grady mittlerweile auch einen veralteten Ansatz hat, gerade was so Themen wie Haltung etc. angeht. Weil ich finde, das ist ein bisschen das Schwierige an Troy Grady heutzutage, dass er halt mehr versucht, eben individuelle Haltung, wie wir sie gerade besprochen hatten, von einem Steve Morse oder so zu relativieren und zu erklären, wo aber andere Leute halt eben hingegangen sind, wie einen Anton Oparin zum Beispiel, oder auch ich mich viel mit beschäftigt habe, mit eben, okay, was macht eigentlich der Körper? Was macht eigentlich der Muskel? Wie bewegt er sich? Was tut er? Und wie kann man die Gitarre halten, sodass man da noch mehr Effizienz und Bewegung und Freiheit und Flexibilität aus dem Spiel rausbekommt?
Okay, unpopular opinion jetzt. Anton Operim ist ein fucking Gatekeeper.
Er wird es wahrscheinlich nicht hören.
Nein, ganz ehrlich, durch sein Verhalten, er demonstriert immer, dass er das alles so gut kann und ist der absolute Gatekeeper, um damit seine Kohle zu machen. Ja. Er tut dieser Community nichts Gutes damit.
Absolut.
Tut mir sehr leid.
Da schlagen bei mir zwei verschiedene Herzen, weil ich habe mein Beef mit Anton Operin. Anton Operin und ich, unsere Beziehung ist nicht gut auseinandergegangen, weil er extremst unsicher ist in dem, was er tut und extremst viel Angst davor hat, dass Menschen sein Geheimnis, was im Prinzip Pixlanting ist, verraten würde. So, als ich ihm gesagt habe, Junge, dein Geheimnis ist Pixlanting, ist er komplett ausgerastet, hat mich überall blockiert.
Ich meine, wie gesagt, ich habe mir alles von ihm online angeschaut und ich gucke mir die rechte Hand und sage, hey, der macht nichts anderes als wir auch. Mhm. Er hat einfach nur wahrscheinlich unfassbar viel geübt, das ganze Zeug.
Ja,
der wurde bestimmt. Ich würd nicht sagen, im Detail macht er schon andere Dinge, die dadurch halt ihm klar geworden sind, wie zum Beispiel eben, dass der Mittelfinger den Zeigefinger supportet, dass das Plektrum flach ist, der Daumen relativ flach ist, dort keine Anwinklung ist, dort keine Muskeln unnötig vorher irgendwie benutzt werden. Das sind nämlich die Dinge, die ich angefangen habe, durch Anton Operin zu realisieren und wo sich meine Technik auch nochmal deutlich verbessert hat. Und das waren dann die Punkte, wo ich gemerkt habe, okay, da gibt's auch noch mehr zu entdecken und noch mehr zu entwickeln, was einem das Spiel auch noch deutlich weiterbringt auf einem sehr hohen Bereich. Ich würde sagen, so rechte Handmäßig, die wichtigsten Mechaniken ist die Handgelenkbewegung, die richtige Handgelenkbewegung und dass man das Pixlanting hat, was ja eigentlich nur letzten Endes zwei Arten von Bewegungen benötigt. Aber das sind so die Main-Bewegungen. Der Rest danach, der bringt noch fünf Quäntchen mehr drauf. Aber das Quäntchen mehr hat mir nicht wehgetan, sag ich mal. Und da bin ich Anton für seine Arbeit in der Pädagogik für immer dankbar, weil ich finde, da hat er einen Spark gesetzt in etwas, wo ich gedacht habe, da haben sich nochmal Welten geöffnet, die echt, echt spannend und hilfreich sind. Dieser ganze biomechanische Kram.
Ja, das ist mir zu weit hergeholt. Muss ich mir ehrlich sagen, also da fehlen mir bei den ganzen Behauptungen, hier werden die Muskeln hier und da nicht und bla und hier, da fehlen mir die Beweise.
Die kann ich dir aber gerne geben. Also das ist ja, das hat man ja auch lange mit nachgeforscht und lange mit reinrichtet. Warum sollten da die Beweise, oder was würdest du dir für eine Art von Beweis denn da gerne wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass der Typ zu einem Neurologen geht. Und mit dem man ein langes Video macht und sagt, hey, pass auf hier, der dann zeigt, hey, pass auf, wenn du das machst, wenn deine Haltung so ist, dann wird das würde ich gerne sehen. Nicht, dass er behauptet, das kann jeder.
Also, okay, dann.
Das wäre natürlich das ist genial.
Macht Sinn, da mit einem Neurologen mal richtig drüber zu sprechen.
Aber ich fände es super interessant, weil ich mache mir auch viele Gedanken drüber. Ich versuche auch möglichst entspannt zu spielen, du musst ja nicht wissen, wie jeder Muskel heißt, nur um zu wissen, dass irgendwas angespannt ist. Und ich muss mich selber raffen. Hey, atme weiter, hör nicht auf zu atmen, wenn was Schwieriges kommt, weil dann deine Muskeln sofort übersäuern und der ganze Scheiß, den man halt irgendwie aus dem Sport kennt oder was weiß ich was. Und dass du auch weißt, was mich zum Beispiel bei deinem Video gewundert hat, als ich deine Picking-Technik auseinandergenommen habe. du hast es ja quasi mit Handy-Sound gefilmt. Mir war nicht bewusst, wie fest du anschlägst. Das finde ich total krass.
Genau, und das kam durch diese Daumengeschichte, halt, dass ich halt flacher angeschlagen.
Nee, aber generell, wie du reingehakt hast, wo ich mir denke, übst du clean auch?
Ja, ich üb immer mit verschiedenen Sounds, aber auch relativ viel ohne Sound wie die
Synchronisation. Ich versuche tatsächlich, alles, was ich technikmäßig übe, erstmal wirklich.
Ein Clean Sound, das mache ich aber auch, ja.
Erstmal wirklich mit einem Clean Sound zu üben, dass ich nicht auf die Idee komme, wirklich so fest rein zu. Dass die Seite an den Punkt kommt, wo nicht mehr lauter geht, weil das ist dann absolut verschwendete Energie, weil du ja immer sagst, du willst gerne Energie.
Genau. Ich übe zu dem Punkt, dass ich so laut anschlage, weil ich nämlich in der Lage sein möchte, den lautesten Ton in der schnellen Situation zu bekommen, weil ich finde, der Weg nach unten von der Dynamik zum leiseren ist immer einfacher als zum lauteren, eben weil du weniger Kraft aufwenden musst.
Ja, aber was bringt ihr denn,
ich kann Artikulation, von, Artikulation.
Artikulation ist nicht, wenn du alle Noten laut spielst.
Nein, natürlich.
Nee, da bin ich jetzt eisenhart, weil ganz ehrlich, ich bin der Typ, der sagt, eine gute Technik ist für mich, wenn du schnell spielst, ist, wenn du, je schneller du wirst, desto leiser wirst du. Weil wenn ich einen verzerrten Sound habe und ich hack so rein, das klingt nicht gut.
Ja, das ist vielleicht eine Geschmackssache. Ich mag so, den Sound tatsächlich, dass wenn der Pickschlag wirklich sehr laut ist, das mag ich persönlich. Aber ich würde eher sagen, das muss nicht sein, dass je schneller du wirst, dass du leiser spielen musst.
Nein, ich sag nur einfach, dass du akzentuierte spielen kannst, wenn du sagst, du spielst 6 Tonengruppen und du betonst nur die erste Note.
Ja, genau.
Aber dann ist der Rest ja trotzdem irgendwie. Also ich betone da nur, also der Rest ist ja wirklich super soft gespielt. Und wenn ich das mit Zerre spiele, das klingt einfach wesentlich entspannter, als wenn man alles durchhackt. Weil das ist was ich, wo ich Schüler auch immer ermahne, hey, mach nicht irgendwie übertrieben, ja, vom Sound her, weil nach was klingt denn das?
Aber man ist in der Lage, finde ich, dann halt eben auch gezielter sagen zu können, okay, nicht nur die erste Note, sondern ich möchte vielleicht auch die vierte Note akzentuieren oder die dritte Note, weil man halt einfacher den Weg, den kennt. Oder man kann zum Beispiel auch, ich sag mal, wellenförmiger, dynamischer sein, dass man halt sagt, okay, ich möchte eine aufsteigende Dynamik haben, ich möchte von einem leisen in den schnellen Bereich reingehen.
Ja, und aber dann hast du halt trotzdem... Ja,
aber und dann ich denke mir halt, wenn du das Lauteste kannst, dann ist der Weg runter zum Leisen deutlich einfacher.
Weiß ich nicht.
Jein.
Nicht unbedingt. Jein. Nicht für jeden.
Jein, oh, weil warum? Da will ich das mal beweisen.
Es gibt Leute, die haben echt Probleme, leise zu spielen.
Okay, pass auf. Wenn du schnell spielst, dann tendierst du viel mehr dazu, anzuspannen und reinzuhacken.
Deswegen
es ist viel schwieriger, bei einer schnellen Bewegung entspannt zu bleiben. Deswegen finde ich leise spielen bei schnellen Sachen viel schwieriger, als reinzuhacken.
Ah, ich glaube, mit der richtigen Technik muss man gar nicht so unentspannt sein, wenn man die
richtige
Technik
mit der richtigen Technik. Und da sind wir bei der Krux, du willst es ja lernen.
Ja.
Das ist der Punkt.
Füll das mal aus, das habe ich nicht ganz verstanden.
Nein, wenn jemand, du hast einen Schüler vor dir sitzen und der will schnell spielen lernen und du zeigst ihm das und du schlägst so super feste an, dann kann er das so super feste, dann kann er das immer noch nicht entspannt. Weil er die Spannung, weil er hat, okay, es wird schnell, ich muss Druck machen, ich muss irgendwie hier reinhauen, ja, damit irgendwie schnell.
Okay.
Aber du musst ja den Schüler wirklich aktiv drauf vorbereiten, zu sagen, hey, pass auf, wenn deine Hand müde wird und du was Schnelles spielen musst, dann versuch mal bewusst den Druck vom Daumen auf den Zeigefinger rauszunehmen, dass du nicht so durchhackst. Und den Druck von Daumen auf Zeigefinger machst du nur, wenn du einen fucking Akzent haben willst. Du willst ja nicht fester anschlagen.
Ah, die Anschlagsstärke kommt aber bei mir nicht durch den Druck von Daumen und Zeigefinger, sondern aus der Geschwindigkeit von der rechten Hand, wie rat ich quasi in die Bewegung reingehe. Der Druck zwischen Daumen und Zeigefinger ist bei mir immer relativ stetig, weil ich immer auf demselben Level das Plektrum gleich kontrollieren möchte und nicht, dass es irgendwie die Möglichkeit hat, wenn ich weniger draufgebe, dass es dann Spielraum hat, das Plektrum, und sich bewegen kann innerhalb vom Spiel. Aber ich sag bei einem Schüler ist auch die Akzentuierung, wie ich sie habe, jetzt auch nicht das erste Ziel, sondern das erste Ziel ist, genau wie du es gesagt hast, erstmal eine entspannte, richtige Technik zu bekommen. Wobei das relativ schnell geht, wenn du halt eben mit einer richtigen Haltung rangehst und nicht irgendwie eben
das sowieso.
Haltungen reinsetzt, die, und da, wie gesagt, da kann ich gerne dir sämtliche Studien auch zeigen und auch ganz viele Sachen nachweisen, die Energie vorher wegdrainen, weil du halt gewisse Muskeln aktivierst und das halt einfach das Signal von deinem Kopf, von deinem Gehirn zu dem Muskel unterbricht. Das hat, kann ich dir Artikel schicken mit Motor Units, Motor Neurons, wo das gezeigt wird, dass wenn du gewisse Muskeln aktivierst, die haben halt, also das beste Beispiel ist, was ich immer nehme, ist aus dem Arm picken. Aus dem Arm picken ist ja so eine große Diskussion, die wir auch in der Gitarrenpädagogik haben. Jetzt wird's ein bisschen nerdy, aber da müssen jetzt die Zuhörer durch.
Deswegen sind sie doch da.
Aus dem Arm picken. Das machen ja dann doch auch ganz gerne manche einer, auch weil man vielleicht dadurch schneller wird. Ja, dadurch wird man vielleicht auch erstmal.
Ich habe die Reise durch Armpicken mit dem Studium beendet, als mein Lehrer mir gesagt hat, hey, so kommst du nicht weit.
Nein, ist auch, weil das Problem ist, du verlierst sehr viel Präzision. Und ich kann auch gleich sagen, woran das liegt, dass man da so viel Präzision verliert. Man kriegt gleich Geschwindigkeit und man verliert Präzision. Da kann mir einer sagen, was er will. Auch ein Vinnie Moore, der pickt auch aus dem Arm, ist nicht so präzise wie ein Yngwie, der aus dem Handgelenk pickt. Hat auch seine Limitierungen, sag ich mal, in dem, wie er pickt. Und du merkst es am besten, finde ich, bei meinem Hero Godfather Petrucci, der bis 2009, 2008 sehr aus dem Handgelenk gepickt hat und dann sehr stark mit Armpicking anfing und es ein großes Downgrade in seiner Gitarrentechnik war.
Ist vielleicht auch Tagesform-Sache dann auch, mal geht's gut, mal nicht. Ist halt sehr risky auch.
Das Problem ist halt, warum man so viel Präzision verliert, ist, weil du Muskeln aktivierst in deiner Bewegung, die nichts mit Präzision zu tun haben, die nichts mit einer feinmotorischen Bewegung zu tun haben. Du aktivierst nämlich bei einer Unterarmbewegung den Bizeps und den Trizeps.
Du kannst es aber auch bildlich darstellen und sagen, wenn du versuchst, irgendwie, keine Ahnung, Schönschrift zu schreiben, wenn dein Bleistift vorne an einem Besen festgemacht ist und versuchst damit ordentlich zu schreiben. Die Bewegung kommt hier aus dem Ellenbogen und du bewegst den kompletten Arm, um vorne eine Bewegung von 2-3 Millimetern auszuführen, ist doch völliger Quatsch.
Genau, aber man kann das noch tiefer erklären.
Ja, natürlich,
das wollte ich gerade einfach mal machen, damit die Leute.
Das macht ja auch total Sinn. Ja.
Also. Weil der große Punkt ist eben diese sogenannten Motor Units, die wir haben. Das ist quasi das, wo unser Rückenmark verbunden ist mit den Muskeln, die Motor Neurons und die Motor Units. Und es ist so, hast du einen großen und starken Muskel. Du hast Fasern in deine Muskeln, die kontrahieren. Die sind dafür verantwortlich, dass dein Muskel zusammenzieht. Und Motor Units steuert das, okay, zack, jetzt kontrahieren. Und Muskeln, die stark sind, wie der Bizeps und der Trizeps, die haben zwar relativ viele Motor Units, aber jede einzelne Motor Unit, die haben wenige Motor Units, aber eine Motor Unit hat viele Fasern. Dadurch ist ein Muskel in der Lage, stark zu kontrahieren. Die feinmotorischen Muskeln, wie wir sie im Unterarm haben und im Handgelenk haben, die haben Motor Units, die deutlich mehr sind, aber eine einzelne davon hat nur weniger Fasern. Und dadurch ist man in der Lage, das sogenannte Recruitment deutlich präziser und deutlich feiner zu machen. Das ist der Grund, warum unser Auge, warum unser Augenlid der schnellste Muskel ist in unserem gesamten Körper, weil der halt ganz wenige Fasern pro Motor Unit hat und dadurch ganz viele individuell ansteuern kann. Und das ist der biomechanische Grund, warum du nie eine Präzision aus dem Arm herausbekommen kannst, sondern die meiste Präzision aus dem Handgelenk hast. Das ist nur, um die biomechanische Erklärung zu geben. Also da gibt's groß viel Wissenschaft dahinter, die das wirklich belegt, die diese Sachen, die ein Anton auch sagt oder die ich ja auch sage und so. Also das kann man auch gerne alles, kann ich dir gerne viel zu schicken.
Das stelle ich ja auch gar nicht in Frage. Es ist halt einfach nur so, jeder, der sich irgendwie seinen Bewegungsapparat anschaut, der wird das irgendwie selber rausfinden, ohne das Wissen über die ganzen Muskeln hinterher oder dahinter zu haben. Ich glaube,
manchmal kann das auch eher noch mehr verwirren. Da muss man auch wieder.
Ach, vielleicht. Ich weiß, für mich hat das sau viel gebracht. Deswegen bin ich da so hinterher, das zu zeigen, weil das halt mir selber ganz, ganz viele Sachen. Also Fragen auch zum Beispiel mit der linken Hand. Soll ich jetzt sehr schräg zum Griffbrett meine Finger halten? Soll ich eher leicht angewinkelt die Finger halten zum Griffbrett? Solche Sachen. Solche Fragen hat das einfach auf eine sehr logischen, wissenschaftlichen Art und Weise halt beantwortet. Und deswegen sehe ich da so viel Potenzial drin, halt eben in der Pädagogik noch mehr eben diesen einen Weg zu finden, diese eine Schule zu finden, die wir ja an den anderen Instrumenten auch zu haben. Das führt mich aber zum nächsten Punkt, wo ich ganz gerne mal eure Meinung zu hören würde. Und zwar, wollen wir denn überhaupt diese eine Schule? Wir hatten hier mal als Gast, vielleicht erinnerst du dich, Fabian, sorry für das Miauzen im Hintergrund, der kleine Mogli will bespielt werden. Wir hatten hier mal einen Gast, Tom Geldschläger, und haben mit ihm über so Psyche und solche Sachen gesprochen in der Gitarre und in der Musik. Und er hat gesagt, er findet zum Beispiel sehr schade, wenn die Pädagogik in der Gitarre so wird wie bei den klassischen Instrumenten, weil er die Sorge dafür hat, dass dadurch, man sieht so ein bisschen auch in den klassischen Instrumenten, viel Leidenschaft verloren geht. Weil man kennt es am Klavier, weißt du, du hast die, keine Ahnung was, Lisanne ist in der 8. Klasse, spielt Klavier, weil Mama und Papa sagen, spiel doch mal Klavier. Und es macht halt so ein bisschen Spaß, aber ist halt nichts Besonderes. Währenddessen du halt im Gegenzug den Gitarristen, sag ich mal, hast, der halt da wirklich von sich selber aus gesagt hat, okay, er möchte Rockgitarrist werden, er möchte diese Liebe verspüren. Und der Tom hat damals das Argument gebracht oder die These gebracht, der hat Angst davor, dass wenn die Pädagogik noch klassischer oder noch formeller wird, eben diese Leidenschaft verloren geht. Und da würde ich in einer Minute mal ganz kurz eure Meinung zu hören. Ich werde aber ganz kurz mal aufstehen und nach einem kleinen Kater gucken, denn der rappelt mir hier gerade zu viel rum. Ich glaube, der hat Hunger. Ich bin in einer Sekunde sofort wieder da. Fabian, schreibt dir mal auf, wo ich das hier gesagt habe, damit wir das wegschneiden
können. Alles klar. Okay. Schreib mal. 58. Über was spielst du da, Nico?
Synergy.
Ah, nice. Amp. Schön. Hast du, ist das dieser neue, dieser IA-Geschichte da? Oder?
Nee. Ah, okay. Ich habe den Synth 2 Preamp mit der Endstufe hier.
Schön. Klingt gut.
So, ja, und ich habe hier ein ISO-Cap stehen, was mikrofoniert ist.
Ah, ja, okay, das macht es natürlich auch nochmal ein bisschen.
Macht schon Spaß.
Nice. Ah, ja, glaube ich.
So. Okay, weiter geht's.
Wie war die Frage nochmal?
Was war halt die These, genau. Was B? Ist das überhaupt gut, wenn die Gitarrenpädagogik so verklassifiziert und so formell gemacht wird?
Ich würde sagen, nein. Also, jein. Das schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits fände ich super, weil gewisse Sachen dann halt echt mal ein bisschen akkurater erklärt werden könnten und auch mehr Sinn machen. Auf der anderen Seite, glaube ich, würde es tatsächlich die Kreativität bei einigen extrem reduzieren. Das ist meine Meinung.
Ja, ich sehe es ähnlich. Ich sage auch jein. Ich bin definitiv dafür, dass man als Musiker, ich sage jetzt bewusst Musiker und nicht Gitarrist, als Musiker eine grundlegend gute Technik über das Instrument hat, die vom Lehrer ordentlich vermittelt werden sollte, wo, wie gesagt, alle Sachen irgendwie dazu gehört. Da ordentliches Alternate Picking dazu, ordentliches Rhythmusspiel, Hybrid, bisschen
Bending, Vibrato.
Bending, Vibrato, alles, was irgendwie tongebend ist. Aber wie gesagt, diese rein motorischen Sachen wie Alternate Picking und so, wo ich sage, hey, da ist das Prinzip, was benötigt wird, relativ schnell drauf, also relativ schnell erklärt, auf was man achten muss. Und du kannst im Laufe deiner weiteren Unterricht oder in deiner weiteren Ausbildung oder deines Übens kannst du ja als Schüler bei allem, was du machst, darauf Acht geben. Ja, ich sage immer, hab immer ein Auge drauf, wenn du irgendwas nicht spielen kannst, dann guckst dir genau an, wie du schon gesagt hast, Spiegel zum Beispiel zum Üben, dass du instant Feedback hast. Wie sieht es eigentlich aus, was ich mache? Ich habe auch jahrelang mit dem Spiegel geübt. Dass ich lerne herauszufiltern, was läuft denn da nicht richtig. Ja? Auf der anderen Seite bin ich massivst der Typ, der sagt, ich will keine Gitarristen ausbilden, ich will Leute haben, die ordentlich Rhythmus spielen können, ich will Leute haben, die in einer Band funktionieren, ich will Leute haben, die eine Chance haben, also wenn sie das beruflich machen wollen, die eine Chance haben, sich irgendwo in diesem Markt zu behaupten und angerufen werden, weil sie ein Repertoire haben, weil sie stilistisch mal eine Rocknummer spielen können, mal eine Heavy-Nummer spielen können, mal eine Funk-Nummer spielen können oder auch mal einen Bosser begleiten können. Ja? Also für mich geht das ganze Thema Unterricht viel weiter als dieser reine technische Aspekt. Und das finde ich so, also A, lerne ich unterschiedliche harmonische Stilistiken, also Bosser-Harmonik funktioniert anders als ein Rocksong. Jazz-Standards funktionieren anders als ein Rocksong. Eine Soul-Nummer funktioniert anders als ein Rocksong. Ja? Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich bin der Künstler, ich habe eine eigene Band, ich schreibe eigene Songs, dann mach dein Rockding, fein. Aber als Berufsmusiker kann dir das schon echt auf die Füße fallen, wenn du nicht eine gewisse Vielfalt mitbringst. Aber wie gesagt, das technische Grundwerk finde ich trotzdem wichtig. Und ich finde schön, dass das jetzt so, sagen wir jetzt mal, so eine geregelte Form kriegt, wo du safe drauf zugreifen kannst und weißt, okay, das funktioniert bei so vielen Leuten. Das kann so falsch nicht sein. Also gerade Pickslanting und hier aus dem Handgelenk spielen, entspannt bleiben. So dieses Ding, wo du sagst, okay, das ist eigentlich alles fundiert irgendwie, das kann man jedem Schüler zeigen und ich muss da jetzt keine 6 Stunden rein investieren und den 6 Stunden lang nur alternative Picking-Übungen machen lassen, nur damit er das irgendwie reinkriegt. Du zeigst ihm das Prinzip, gibst ihm 2, 3 Übungen dazu, sagst ihm, machst du jeden Tag 5 Minuten und dann soll der einfach bei allem, was er lernt und übt, immer mit einem Auge noch drauf gucken, okay, sieht das entspannt aus, sieht das cool aus, wie ich das spiele? Also ist das alles irgendwie da, wo es hin soll.
Also cool im Sinne von entspannt, nicht cool im Sinne von cool für die Bühne.
Natürlich, nein. Also sieht die Technik gut aus, mache ich keine unnötig großen Bewegungen, wo sie nicht sein müssten. Solche Sachen. Also einfach, dass man Schüler dahin weit sensibilisiert, dass sie selbst, wie gesagt, mit dem Spiegel vor der Nase ihre Technik begutachten können, weil die sehen ja auch bei dir, wie es aussieht und haben den Vergleich. Ja, das heißt, wenn du dich selber im Spiegel angucken kannst, dann siehst du deine Hand ja aus einer ganz anderen Perspektive. Und siehst vielleicht, okay, das fühlt sich jetzt für mich angespannt an, sieht aber gar nicht so schlecht aus. Vielleicht ist es nur, dass ich zu fest drücke beim Pick oder so. Also, dass man auf solche Ideen überhaupt erstmal kommt und sich selbst in Frage stellt, um zu gucken.
Absolut.
Okay, ja, also aber es ist, wie gesagt, ich finde immer so, Unterricht sollte nicht sein, ich zeig dir jetzt einen Lick und du spielst das nach. Unterricht sollte sein, ich zeig dir, wie das funktioniert. Beschäftige dich damit.
Unbedingt. Unbedingt.
Also ja, also zum einen genau, gebe ich dir mit dem letzten vollkommen recht, es kann ja auch super schnell passieren, dass halt eben einem in seiner Wahrnehmung was entgleitet und man denkt, man würde was machen, obwohl es eigentlich anders der Realität ist. Das passiert ja jedem ganz gerne mal. Deswegen, wie gesagt, so Sachen wie Filmen, Aufnehmen, sich dort, das ist auch ja etwas, was wir hier im Podcast sehr oft predigen, super, super hilfreich, aber der Spiegel ist halt dieses Instant-Feedback. Es schlagen mir auf diese Frage bezogen auch zwei Herzen in meiner Brust, weil ich sehe es immer, ich überlege mir immer, was ist der Kontext, was ist das Ziel des Schülers? Und wenn das Ziel des Schülers ist, nicht zwangsläufig Berufsmusiker zu werden, sondern halt eben Paul Gilbert nachspielen zu können, dann ist das ja nochmal ein ganz anderer Aspekt und eine ganz andere Herangehensweise, als möchte jemand Berufsmusiker werden. Ich glaube, das ist auch klar. Ich glaube, das ist
relativ früh in meiner Unterrichtslaufbahn gelernt habe. Ich muss aufhören zu versuchen, aus jedem einen Berufsmusiker zu machen.
Also, ich muss aufhören, aus jedem einen John Petrucci zu machen.
Ja, nee, aber es ist eine harte Erkenntnis. Aber wenn du jetzt, wie ich das, was ich momentan mache, ist ja fast alles privat. Und die Leute, die zu mir kommen, kommen aus einem Grund zu mir. Das sind Leute, die alle schon seit Jahren Gitarren spielen. Also ich mache so gut wie gar keine Anfänger mehr. Und es sind alle Leute, die vor der Wand stehen und sagen, hey, ich brauche neuen Input. Ich komme mit meinem Spiel nicht weiter. Ich will besser phrasieren, Ton. So. Ich will jetzt nicht das Wort Coaching, weil es so ein bisschen verbraucht ist oder verbrannt ist, in den Mund nehmen. Aber es ist so ein bisschen so, du willst den Leuten ja irgendwie so einen Weg aufzeigen. So, okay, versuch das mal. Aber ich kann halt, wenn die Leute sagen, hey, ich habe Probleme mit meiner Technik, dann gucke ich mir das an und gebe die Tipps, natürlich.
Ja, ja.
Weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Also mein erstes Erlebnis mit meiner Anschlagshand war das, als ich in meiner ersten Unterrichtsstunde in der Musikschule saß als Lehrer. Und du hast einen Schüler vor dir sitzen und du willst ihm was erklären. Und er sitzt vor dir und fragt dich, hey, sag mal, wie schlägst du eigentlich an? Und du guckst auf deine Hand runter, auf was du seit Jahren machst, intuitiv, irgendwie richtig. Und du hast keine Ahnung, was du sagen sollst.
Ja, ich glaube, das, was du da ansprichst, ist auch ein guter Punkt. Ich glaube, da sind wir alle auch drei in unterschiedlichen Bereichen vertreten, dass wir unseren sogenannten Unique Selling Point ja auch haben und die Leute ja auch zu uns kommen, weil sie halt ganz genau wissen, okay, beim Fabian kriegen sie mit beigebracht, wie man sexy auf der Bühne aussehen kann. Eine gute Phrasierung, guten Ton, so. Nico, auch in dem Bereich, professionell Rhythmus spielt, solche Sachen. Bei mir, die Leute, die zu mir kommen, wissen, okay, es geht hauptsächlich um die Technik. Das ist aber so der Punkt, den du vorhin zum Beispiel angesprochen hattest, da kann man auch nochmal irgendwie, wenn man über Berufsmusiker oder so redet, drüber sprechen. Ist halt eben, auf der einen Seite bin ich froh, dass ich in meiner Ausbildung diese Möglichkeit hatte, mal anständig zu lernen, wie ich über einen Bossa spiele, wie man Jazz-Standard spielt, wie man Soul-Sachen spielt. Aber es gibt ein Herz in meiner Brust, der sich denkt, mein Gott, hätte ich doch schon viel früher mich spezialisiert auf das, was ich jetzt mache. Also es gibt bestimmt Bereiche, wo mir das, was ich all da gelernt habe, einen Vorteil bringt. Oder ich sag mal, mir eine musikalische Erfahrung bringt, die vielleicht auch nicht jeder irgendwie hat, jeder dahergelaufene Metal-Musiker. Aber manchmal denke ich mir schon, hätte ich da mit diesem ganzen Picking-Scheiß mal früher angefangen. Dann wäre das jetzt nicht mehr so viel Arbeit, die ich da jetzt rein investieren muss.
Aber es ist trotzdem sehr, sehr, sehr individuell. Ne? Deswegen, ja, natürlich. Deswegen dieses Patent-Ding schwierig. Für gewisse Sachen funktioniert es.
Mein Klavierdozent hat mal einen sehr schönen Satz zu mir gesagt, während dem Studium. Er hat gemeint, das ist egal, was sie dir hier reinbaut und du bist spätestens 3 Jahre, nachdem du hier raus bist, genau wieder da, wo du vorher angefangen hast.
Ja. Es ist nur schneller wieder da. Es ist nur schneller wieder da, wenn man sich damit beschäftigt.
Ja, natürlich. Ja. Aber weißt du, auf der anderen Seite, ich als Musiker, also der ich gerne Musik höre, auch unterschiedliche Musik höre, ich finde es natürlich cool, mich mit unterschiedlichen Musikstilen zu befassen. Also für mich ist immer das Geilste, irgendwie zu sagen, hey, ich höre irgendwas, was ich cool finde, ich hocke mich hier nicht, höre mehr raus. Selbst wenn ich es nachher nicht brauche oder nicht spielen kann, ich will einfach nur wissen, was es ist. So einfach ich finde das cool, was ich da gehört habe. Ich weiß nicht, was es ist. Ich will jetzt rausfinden, was es ist. Einfach so dieses Nachforschen. Okay, das ist es, abgehackt, fertig. Selbst wenn ich es in meinem Repertoire jetzt nicht brauche oder so, hat es doch auf irgendeine Weise sicherlich einen Mehrwert für mich.
Natürlich.
Auch wenn ich jetzt noch nicht sehe.
Ja, natürlich. Deswegen. Aber auch im pädagogischen Sinne würde ich da zum Beispiel auch für mich jetzt einen Cut machen, wenn jetzt jemand sagt, okay, hey, es ist genauso wie auch Gigwise, wenn jemand ankommt und sagt, ey, ich würde gerne Neo-Soul lernen oder ich möchte gerne Funk lernen. Und genauso wie eine Band ankommt und sagt, ey, wir suchen einen Funk-Gitarristen, hättest du nicht Lust? Dann würde ich als allererstes eine Nummer von Nico oder von Fabian oder so rausgeben und sagen, nee, sie sollen die machen, die können das nämlich besser machen. Weil man nämlich seinen eigenen Weg ja auch dann hat oder seine eigene Expertise.
Ich hatte mal einen Schüler, der wollte diese ganzen Killswitch-Engage-Sachen machen. Von der As Daylight Dies, ne? Und da geht's ja schon los mit so ein bisschen am Anfang. so auf Tempo, wo ich habe zu ihm klar gesagt, hey, ich habe gesagt, ich kann dir das alles raushören, ich kann dir das alles zeigen, aber erwarten nicht von mir, dass ich es dir auf Tempo vorspiele, weil das ist nicht meine Welt, das macht meine rechte
Hand. Genau, das ist vielleicht das auch ein wichtiger Punkt.
Weißt du, er war aber natürlich, ich habe es ihm gezeigt, wie es funktioniert, habe ihm dann gezeigt, wo seine Fehlerchen sind und er konnte es nach 3 Wochen besser spielen als ich, wo ich sage, so, hey, ich weiß, wie es funktioniert. Wo ich aber auch sagen muss, wenn jemand zu mir kommt und sagt, kannst du mir Flamenco beibringen, sage ich, nein, das kann ich nicht. Da musst du zu wem anders gehen, genau, dass ich weiß, welche Gigs ich zusage und welche nicht.
Das bringt mich zu einem anderen Punkt. Oh, sorry, ich muss echt aufhören, mich hier reinzureden. Wir haben letztens eine Umfrage gestartet und hat jemand gesagt, Justin soll mal weniger reinreden, vor allem bei den Themen, über die er sehr gerne spricht. es ist ab die nächste Frage, die ich da hätte. Muss ein Lehrer, um gut unterrichten zu können, es auch gut spielen können, in dem Sinne?
Nein. Er muss es dir richtig zeigen können, er muss es dir richtig erklären können, er muss dir erklären können, worauf es ankommt. Ob ich jetzt über Giant Steps spielen kann, ist Wurst. Ob ich jetzt aus meinem Sin League spielen kann, Wurst. Wenn ich weiß, wie es geht und ich dir die Feinheiten zeigen kann, dann ist es an dem Schüler, das zu üben, ist nicht meine Aufgabe. Aber
100%.
Wenn ich es auf halbem Tempo ordentlich demonstrieren kann, mit der richtigen Technik, zum Beispiel bei meinem Sin, dann ist mein Job getan. Ich muss das nicht auf Tempo spielen können.
Das sehe ich auch so. Diese Erkenntnis hatte ich auch ein bisschen vor ein paar Jahren, aber das hat bei mir, also ich hatte vor 3 Jahren, als dieses Anton Oparin-Video nämlich rauskam, dieses berühmte, wo er die ganzen Gitarristen auch negativ auseinander nimmt, da habe ich ja auch mal eine Kritik drüber gemacht und ein eigenes Video drüber gemacht, wo er da ein bisschen die Probleme drin sieht und auch gewisse Dinge nicht berücksichtigt. Aber danach habe ich auch erstmal quasi zwei Wochen echt im Bett verbracht mit Depressionen, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, ich möchte mich hier als den Typ verkaufen, der einem das Speedpicking beibringt, aber ich kann es gefühlt selber nicht, wenn ich mir sowas angucke. Was bei mir dann dazu geführt hat, dass ich dann auch nochmal sehr, sehr hart daran gearbeitet habe, mir jetzt an einem Punkt bin, wo ich sage, okay, ich kann es beibringen. Aber ich habe dann auch mit meiner Mutter zum Beispiel drüber gesprochen, die ist Sportpädagogin, die hat gesagt, kein Sporttrainer für Olympiaden oder für irgendwelche Mannschaften muss unbedingt irgendwie ersten Platz oder Gold oder sonstiges gewonnen haben. Nee, weil da geht es um ganz andere Skills, die viel wichtiger sind, die halt auch nicht jeder Sportler hat. Genauso wie auch nicht jeder krasser Musiker die Fähigkeit hat, gut zu unterrichten. Ein Problem, was wir in den Hochschulen zum Beispiel oft sehen, meiner Meinung nach.
Ja. Okay. Ich sag immer sehr gerne, es gibt wenige Hochschuldozenten im Jazzbereich, die ich AC/DC spielen hören möchte.
Ja, oder die einfach generell unterrichten können und ein Unterrichtskonzept haben. Wie viele Hochschuldozenten habe ich schon mitbekommen, auch von Freunden oder auch anderen Schülern, die in der Hochschule unterrichten, wo ich mir denke, okay, da geht's einfach nur darum, es geht um das, was du vorhin gezeigt hast, was eigentlich negativ ist. Hier ist das Lick, das spiele ich immer über eine 251, lern das. Und es gibt ganz wenige, die mal wirklich mit einem Konzept ankommen und sich mit Pädagogik auseinandersetzen. Wir hatten hier im Konservatorium in Frankfurt gab es einen Gitarrenspieler, der ultra geil ist, so geiler Gitarrist, aber ganz viele Leute sind ans Konz gegangen wegen ihm, aber er war halt nie da, weil er war halt immer auf Tour oder immer irgendwie unterwegs oder sonstiges und dann die Stunde, die sie bei ihm gehabt haben, war wohl auch nicht so geil. Da muss man auch mal unterscheiden zwischen einem guten Pädagogen und einem guten Musiker. Und ich finde, guter Musiker ist nicht gleich direkt ein guter Pädagoge.
Nein.
Einfach.
Auf keinen Fall.
Ich denke mal, weißt du, wenn du versuchst, irgendwie guter Lehrer zu sein, dann bist du halt der Typ. Also ich tue mich zum Beispiel schwer mit Unterrichtskonzepten, wo ich halt einfach auch sagen muss, okay, klar gibt's irgendwie einen groben Fahrplan, wo du weißt, okay, das und das müsste irgendwie gemacht werden, aber im Prinzip hast du ja das Problemchen, dass jeder Schüler oder jeder Student, der zu dir kommt, mit anderen Sachen struggelt und jetzt nicht nur auf technischer Seite, sondern auch auf musikalischer Seite. Also wie gesagt, manche Leute tun sich mit Rhythmus einfacher, andere tun sich mit harmonischen Sachen einfacher. Du weißt ja, wie breit gefächert die Palette ist der Problemchen, mit der Schüler ankommen.
Ja, ich finde, es ist ein kleiner Unterschied, ob du in einem Hochschulkonzept bist, wo du wirklich sagst, okay, du hast einen Studenten, den du ein komplettes Semester lang einmal die Woche siehst und durchführst. Ich finde, in so einem Bereich macht ein Konzept sehr viel Sinn, weil du halt eben ja den Fahrplan ja auch brauchst, weil da geht's ja dann auch irgendwann um Prüfungen und solche Geschichten. Jetzt in so einem privaten Bereich, im einzelnen Bereich, dann ist das auch deutlich, ich sag mal, individueller. Aber es ist ja ein Grund, warum du zum Beispiel in der Ausbildung ja auch Pädagogik und Fachdidaktik und Fachmethodik und so Geschichten halt ja auch hast.
Du lernst,
wie man eine Stunde konzipiert und so.
Ja, was du gerade gesagt hattest, aber trotzdem auch im Hochschulkontext. Ich meine, klar gibt es ja den Unterrichtsplan, was irgendwie behandelt werden muss an Themen für die Prüfung und alles mögliche. Also du lernst deine Drop 2 Voicings, du lernst deine Skalen, du lernst deine Modi, bla 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 bla. Also alles, was irgendwie so das ist Pflichtprogramm ist. Aber der eigentliche Part des Lehrers oder des Dozenten sollte ja der sein, sich dann trotzdem noch individuell mit dem Schüler so zu beschäftigen, um dann zu gucken, okay, der Schüler hat Probleme mit der rechten Hand, der Schüler hat Probleme beim Greifen aufgrund von XY. Also es ist ja trotzdem immer ein sehr individueller Weg, den du pro Schüler rausfinden musst, um zu gucken, okay, wo sind denn da die Schwachstellen? Ja?
Nee, absolut. Okay, das ist natürlich wahrscheinlich ein Streitpunkt, okay. Sollte ein Lehrer in dem Kontext nicht einfach auch jemanden einfach ausbilden zu einem guten Handwerker auch erstmal? Und wo tut dann zu langer Fokus auf so individuelle Sachen auch vielleicht einem im Wege vielleicht sein? Solche Geschichten kann man ja auch, kann man auch bedenken, ja? Oder hast
du aber, aber beim Studium ist ja alles, was im Lehrplan steht, nicht handwerklicher Natur. Das ist ja wirklich eher, okay, du musst, ich meine, so war es in Freiburg zumindest. Also du musst halt irgendwie deine Drop-Two-Voices können, du musst deine du musst eine Funkbegleitung spielen können ordentlich. Also es ist ja wirklich eher so stilistische Sachen oder theoretische Sachen, die du...
Nee, das meine ich mit handwerklich. Ich meine mit handwerklich wirklich der Handwerk des ausführenden, begleitenden Musikers. Nee,
ich habe handwerklich jetzt gerade auf technisch bezogen.
Nee, das meine ich mit Handwerk. So, und das, wie gesagt, da muss man auch unterscheiden, auch wieder dieses Konstrukt des Individuellen oder des Kreativen etc. Also wie gesagt, ich finde nicht, dass dadurch zum Beispiel Kreativität verloren geht. Mein Ansatz oder meine Hoffnung ist eher, dass durch sowas jeder die Möglichkeit hat, sich eben ausdrucken zu können. Und ich sag mal, Menschen oder jeder den gleichen Startpunkt, den gleichen Level hat, durch eine gut ausgebildete Technik, durch gut ausgebildetes Wissen über Harmonielehre, über Rhythmus und so weiter und so fort, die Möglichkeit hat, die sich jeder auf eine Art und Weise auszudrücken, aber dennoch auch im Job zu funktionieren. Ich bin zum Beispiel auch kein Fan von diesen Aussagen, okay, in einem Konzept der Schule wird Individualismus komplett tot gemacht und das wird alles sehr, Fokus, okay, und es wird alles sehr, alle werden zum Roboter, also auch bei der Allgemeinschule, auch bei sowas wie in der Gesamtschule, das sage ich nicht, nee, die Kinder sitzen da jetzt nicht und werden zu Robotern gemacht. Das ist halt natürlich nochmal deutlich schwieriger, eine Klasse oder auf Individualismus reinzugehen, wenn du eine Klasse von 30 Schülern hast. So. Natürlich ist das nochmal deutlich schwieriger, aber ich würde nicht sagen, dass da alle zu Robotern geformt werden, damit sie dann nur dem Staat dienen können später. Das ist auch Quatsch. Sondern es geht, glaube ich, einfach nur darum, jedem Kind, und das sehe ich auch auf Musik, jedem eine Gleichberechtigung zu geben, dass jeder dieselben Voraussetzungen hat, um sich letzten Endes am Ende selber entfalten zu können. Und ich finde, das sollte das nicht auch das Ziel von Pädagogik sein, dass jeder die Möglichkeit hat, sich letzten Endes gleich ausdrücken zu können auf seinem Instrument und auch seine Ziele zu erreichen auf seinem Instrument?
Ja, klar. Das ist ja das, was ich anfangs gesagt habe, so dass die Technik im Prinzip nur das Vehikel ist, um nachher darauf aufzubauen, sich musikalisch auszudrücken, auf welche Art auch immer. Also das ist das für mich das höchste Ziel, wenn ich den Rücken frei habe und mir über die Mechanik keine Gedanken mehr machen muss und dann entscheiden kann, was spiele ich überhaupt.
Ja, absolut, genau, absolut. Ich glaube, das ist vielleicht ein unerreichtes Ziel, ein kleiner Kampf gegen Windrädern, aber der Weg dahin ist ja auch letzten Endes etwas, was einem, wodurch man sehr, sehr sich weiterentwickeln kann. Ich glaube, es gibt keinen Gitarrist, der von sich aus sagen würde, er hat eine Technik, womit er wirklich alles macht. Ich glaube, selbst ein Guthrie Govan und
Anton Oparin sagen,
okay. Ja, das stimmt.
Aber der hat ja auch die universale Technik. Nee, ja, ich glaube, ganz ehrlich, also harter Standpunkt jetzt, ich glaube, ganz ehrlich, wenn du von dir selber behauptest, dass du an dem Punkt bist, dass du alles spielen kannst, dann kannst du auch aufhören.
Der Weg ist doch das Interessante. Nee,
ich meine, wenn du Musik machst, wenn du ein Instrument spielst und es gibt nichts Neues mehr für dich zu entdecken.
Ach, Bullshit. Das gibt's nicht.
Weiß ich nicht. Also ich bin definitiv einer von den Leuten, die du bist nie, also du wirst immer was lernen können. Ich bin auch jemand, der zu Leuten sagt, die zu mir in den Unterricht kommen, sage ich, hey, wenn du die Chance hast, mal zu Martin zu gehen oder zu irgendwem, ich sage immer, hey, such dir so viele unterschiedliche Leute raus und nimm mal eine Stunde. Also versuch so vielen Leuten ins Hirn zu gucken und zu gucken, okay, wie gehen die an die Sache ran? Weil du wirst nachher im Endeffekt eh nur das rauspicken für dich, was für dich relevant ist und was für dich funktioniert. Ja, deswegen klingen wir ja auch nicht alle gleich. Ja, weil ich nehme an, wir haben eine Zeit lang wahrscheinlich alle den gleichen Scheiß geübt, klingen trotzdem natürlich, alle unfassbar unterschiedlich. Genau. Und ein Hauptteil ist sicherlich auch viel von dem, was man selber an Musik hört, die einen beeinflusst, ob man es merkt oder nicht. Also wie gesagt, ich bin immer so, der Typ versucht die Ohren irgendwie so weit es geht offen zu halten, auch in Stilistiken, die ihr nicht mögt. Es gibt überall beschissene Musik und es gibt überall gute Musik. Ich nagel das nicht stilistisch fest, tatsächlich.
Ja, das würde ich auch nicht machen. Es gibt wirklich in jedem Genre, sei es noch so Subgenre oder was weiß ich, gibt es immer gute Sachen. Ist natürlich auch alles sehr subjektiv, ne?
Abgesehen davon, dass ich mir Genrenamen eh nicht merken kann. Nee. Sobald es an die Subgenre geht.
Ist mir auch vollkommen wurscht.
Also gerade die Metal-Dudes, die sind ja unfassbar kreativ. Oh, Technical ja, ja. Death, Death, Math.
Hey, Technical Death Reggae.
Was auch immer. Was auch immer. Aber nee, ich weiß nicht. Also ja, bei mir ist es die erste Assoziation bei Musik, ist immer sofort, wenn was läuft, okay, kriegt mich oder kriegt mich nicht. Und ich muss es mir dann wirklich ein zweites Mal anhören, um zu sagen, warum es mich nicht kriegt und kann es dann auch definieren. Was aber nicht heißt, dass es jemandem anders nicht gefällt. Also ich habe aufgehört damit, über Musik zu haten, weil es einfach gar keinen Sinn macht.
Ach, das ist natürlich auch das dümmste Argument. Das haben wir hier auch schon oft besprochen. Letztens gab es ein Video mit mir und Bernd Kills, wo ich mit ihm darüber gesprochen habe, über dieses Ding mit, es hat ja keine Emotionen oder so. Das ist alles Bullshit.
Ich meine, ist denn Emotion quantifizierbar? Nein, ist es nicht.
Natürlich nicht. Nein.
Aber du hast gerade einen Punkt aufgebracht, zu dem ich zuletzt noch ganz gerne rangehen möchte. Und zwar ist das Terminologie. Und ich finde, da haben wir noch so ein Problem in der Gitarrenwelt, dass wir einfach zu viel Terminologie haben, die vielleicht dasselbe meinen, aber immer anders benutzt wird. Und ich finde, Troy Grady ist da auch wieder ein gutes Negativbeispiel, um ehrlich zu sein, der mit Pixlanding angefangen hat und dann mit Down Escape und X Escape und so weiter.
Ja,
ich bin ja beim Pixlanding-Begriff geblieben. Anton Operin nennt es The Eight, die Acht quasi, weil er ja acht verschiedene Winkel benutzt, wie er von einer Seite auf die nächste Seite geht. Der andere nennt es so, aber ich finde, ich würde am liebsten, wenn ich mal im Euro-Jackpot gewinnen würde, hoffentlich irgendwann mal, ich träume ja davon jeden Tag, das spielst ist meine Rente.
Das ist die erste
dann
Frage.
Dann würde ich eine Konferenz irgendwie organisieren, wo man mal alle Pädagogen zusammenholt und sagt, so, wir bestimmen jetzt mal einfach mal eine Terminologie, weil ich finde, das ist so nervig, diese unterschiedlichen Terminologien oder wie sie
ja,
du
hier hast du halt auch das Problemchen, was ich vorher schon angesprochen habe, dass es einfach diese Schule nicht gibt, dass diese Begriffe von Anfang an genau definiert wurden, weil die Dudes, die das damals autodidaktisch irgendwie gemacht haben, Malmsteen, Eric Johnson, die mit Downward Pixlanding irgendwie durch ihr Leben gehen, die reden ja da nicht drüber.
Natürlich nicht.
Weil sie es selber nicht wissen.
Das ist ja genau der Punkt und das ist so dieses Ding, wo soll es denn herkommen? Es gab ja niemanden, der sich am Anfang hingehockt hat und gesagt hat, so ist es, weil es wurde ja alles erst über die, es hat sich ja quasi selbst erfunden und selbst definiert mit den Gitarristen und Künstlern, die das dann einfach gemacht haben. Weil es für sie funktioniert hat.
Also, wenn man das mal in die andere Instrumente sieht, dann, ich glaube, ist halt einfach irgendwann mal jemand hingegangen und hat es so definiert. Also es war bestimmt beim Cembalo oder bei der Orgel am Anfang auch nicht so, dass es da schon...
Sicherlich, unser Instrument hat jetzt, sage ich jetzt mal grob genommen, diese 100 Jahre Historie und beim Klavier und sind es halt einfach 500, 600 Jahre. Ist halt der kleine, aber feine Unterschied irgendwie, dass halt einfach die Zeit noch fehlt oder dass wir jetzt gerade in der Zeit sind, wo solche Sachen jetzt wohl definiert werden, auch wissenschaftlich belegt und begründet, was ich ja sehr begrüße, was ich finde das ja super, interessant, so Nerd-Scheiße. Wie gesagt, dem Instrument hat halt einfach die Zeit noch gefehlt. Also es hat sich was in den letzten 40 Jahren passiert, seit Malmsteen aufgekommen ist. Ich meine, hallo.
Naja,
mit irgendwie Eddie, Jimmy damals, hey, die ersten verzerrten Gitarren, das war ja gar nicht gedacht, dass das so verwendet wird. Sorry, aber... Das wollte ja keiner haben.
Krach. Will ich immer noch nicht haben, dieses scheiß Rumgekrache da und dieses schnelle Rumgedudle. Das nervt. Gut, Leute. Sehr, sehr schön. War eine sehr, sehr schöne Diskussion. Und wir haben den Wunsch erfüllt, den viele Leute in der Umfrage, die wir gemacht haben, die auch immer noch läuft, die sich erhofft haben, nämlich, dass wir mal länger als eine Stunde machen. Was aber nicht immer einfach ist. Ich wollte eigentlich schon vor 20 Minuten ins Gym fahren, aber okay.
Ja,
Letzter Gitar hat halt Priorität bekommen. Aber jetzt ist nun mal Zeit auch zu gehen. Zeit, leb wohl zu sagen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Nico.
Sehr gerne. Darf ich euch noch ein Thema vorschlagen? Ich würde gerne nochmal wiederkommen.
Ja,
sehr gerne. Ich hab eure Folge über Delays und Reverbs mal gehört oder über Effekte gehört und ich habe euch so ein bisschen struggling gesehen mit timing-basierten Delays. Das würde ich euch gerne zeigen.
Oh, ich hab's gehasst. Ich hasse es immer noch, ey.
Dotted 8.
16. Triolen auf 140, kein Ding. Aber dieses blöde Dotted 8-Ding, ich krieg's
einfach nicht. ich verrate jetzt nicht, wie es geht. Das machen wir in einer extra Folge. Dann machen wir das mal mit der Gitarre in der Hand. Dann zeige ich euch das mal.
Okay, bin ich gespannt. Ja. Ich hab ja alles noch.
Ich fand es ein bisschen cringe, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich saß da und hab gesagt, das macht ihr jetzt nicht wirklich, dass ihr das jetzt nicht hinkriegt, den Tap-Taster zu betätigen. Ja, aber so. Ist so.
Ich hab's halt nicht bekommen, aber das ist auch kacke schwer. Wer braucht denn auch sowas? Keiner braucht auch sowas.
Du willst nicht wissen, wie oft ich sowas bei Gigs brauche.
Ach, die Leute, du brauchst Sweep-Arpeggios, aber du brauchst doch keine Dotted Eights. Hier will doch keiner hören. Hat doch keine Emotionen, so ein Scheiß. Will ich doch nicht lernen. Aber Petrucci macht das ohne Dotted Eights. So.
Das stimmt nicht, Der hat auch Sachen, wo die Dinger getimed sind und da kommen, wo sie sind. Ansonsten hat er 250 und 500, das weiß ich.
Ich wollte auch nur mal demonstrieren, wie die Argumente, mit denen ich mich jeden Tag beschäftigen muss.
Nee, aber da würde ich gerne mal drüber gehen, so einfach, um da mal kurz aufzuräumen, das so.
Sehr gerne.
Mhm. Ja, alles klar. Weil ich ja doch in dem Metier ganz gut unterwegs bin.
Alles klar, sehr gerne. Das machen wir. Also auch ganz herzlichen Dank, Fabian, natürlich fürs Podcasten und an unsere Zuhörer da draußen. Wie gesagt, geht doch auch gerne oder betretet unserem Discord-Server bei. Da haben wir eine kleine, aber feine Community, wo jederzeit gerne Videos gezeigt wird von den Leuten, Tipps gefragt wird, Gear, Flohmarkt, wo Dinge verkauft werden. Eine super tolle Let's Talk Guitar Community. Und ihr könnt auch weiterhin bei der Umfrage noch mitmachen. Der Link ist in der Videobeschreibung, weil der liebe Justin war so schlau und wollte halt sich dieses Umfrage-Abo halt mal nur einen Monat holen, hat sich verdrückt und hat sich direkt ein Jahr geholt. Dann war auch einmal 300 Euro
ausgeschöpft
auf
PayPal weg.
Deswegen muss das jetzt ausgeschöpft werden und ich baller jetzt jeden zu mit Umfrage. Nico, du kriegst gleich eine Umfrage, wie du dich gefühlt hast heute.
Ah, super. Aber bitte nur Multiple Choice, ich möchte es nicht mehr tippen.
Ja. Diese Umfrage ist auch natürlich ganz anonym. Wir würden uns sehr darüber freuen. Wir freuen uns natürlich auch über jede 5-Sterne-Rezension auf iTunes, auf Spotify und weiteres. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Üben. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.